ja ordentlich was los gewesen am Wochenende, ne? Ihr seid richtig gerädert, ihr standet insgesamt 12 Stunden im Stau, oder?
Katastrophe. Gestern die Rückfahrt aus Osnabrück war Wahnsinn. Die A1 war ja gesperrt, weil dieser polnische LKW-Fahrer da am Samstagabend alles...
Ne, pass auf. Die A1 war vorher schon gesperrt, das ganze Wochenende, weil da irgendwo, glaube ich, eine Baustelle war. Dann war am Freitagabend auf der Rückfahrt von Bielefeld da ein Unfall, da stand ich in der Vollsperrung. Und am Samstag kam dann dieser polnische LKW und hat nochmal dafür eine Vollsperrung gesorgt.
Genau, und deshalb ist gestern der ganze Verkehr von Norden über die A43 abgeleitet worden ins Ruhrgebiet, ab Münster. Und da habe ich dann gestern weit über 2 Stunden in der Vollsperrung in Nottuln gestanden und später war unten im Ruhrgebiet nochmal, also ich habe glaube ich 4 Stunden länger gebraucht, als ich normalerweise brauche, und es ist ja dann wirklich so, also es gibt ja viel Schlimmeres, als in der Vollsperrung zu stehen, und man hofft ja immer, wenn so viele Krankenwagen kommen, dass da nichts passiert ist, aber wenn es dann irgendwann wirklich dunkel wird und kalt wird und du kannst das Auto nicht die ganze Zeit laufen lassen und denkst, ey, manchmal gibt es ja diese Bilder in der Tagesschau, wie dann Decken vom Roten Kreuz noch gebracht werden, wenn die im Schnee nicht mehr weiterkommen oder sowas. Ne? Also du fühlst dich da wie am Ende der Welt, obwohl ja mit dir Tausende da stehen auf der Autobahn.
Ich musste gestern auch diesen Stau umfahren, du hast mich sehr gut geleitet, auf die A43 glaube ich erst, die A45.
Genau.
Und dann bin ich eine Autobahn gefahren, die kannte ich gar nicht. Im Ruhrgebiet eine dreistellige Autobahn, A381 oder so.
Ja, ja.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist aber,
wir sind ja große Autobahnfreunde.
Ja, das ist ein Geheimtipp für viele, die da wohnen. Das ist so eine ausgebaute Bundesstraße und die führt an vielem vorbei. Es ist nicht die A7, wie du sie, praktisch der Rolls-Royce unter den Autobahnen, aber... Ja.
Aber es kann auch mal passieren, dass Veggie Geheimautobahnen fährt und dann aber vergisst, dass wir eigentlich tanken müssen. Weißt du das noch vor ein paar Wochen? Wo waren wir denn da nochmal?
In Saarbrücken.
In Saarbrücken, genau. Und dann haben wir eine Autobahn und wir sind mit meinem Auto gefahren und ich hatte vorher noch gesagt, wir müssen gleich mal irgendwo tanken.
Auf der Hinfahrt hat er das gesagt.
So. Und dann, ich weiß nicht, wo waren
Wittlich,
wir dann?
Wittlich, A60 ist das hoch Richtung Lüttich, wo du dann bei Prüm durch die Eifel fährst. Da kannst du eigentlich ganz gut, also das ist die leerste Autobahn der Welt. Und plötzlich sind wir da drüben und sage ich zur Straße, müssen wir nicht eigentlich tanken? Und dann such mal in der Nähe von Bitburg oder Prüm nachts eine Tankstelle. Das war Wahnsinn.
Die erste, die wir angefahren haben, das war irgend so ein Zeug, self-made.
Reifeisen,
aber nur Lager. Diesel oder sowas. Nee, aber Diesel für LKW. Yeah. So. Und dann hatten wir noch 8 Kilometer auf der Uhr. So, und dann habe ich eine rausgefunden, die ist aber irgendwie 12. Und dann sind wir gefahren und auf dem Weg kam dann doch noch irgendeine, wo man es auch selber zapfen musste, und das hat irgendwie funktioniert. Also ich war kurz, wir dachten, wir müssen im Auto übernachten.
Da haben wir schon überlegt, wen rufen wir denn jetzt an, dass uns einer noch einen Kanister vorbeibringen kann oder so.
Wie damals in der Aral-Werbung. I'm walking.
Jetzt gibt es wieder welche, die sagen, ja, dann fahrt doch mit der Bahn. Aber das ist ja
oder
auch schwierig.
Oder
ja.
Mit dem Barkitsch-Reisebus. Wir haben doch Leserpost bekommen von einem Hörer.
Barkitsch-Reisen.
Genau, der legendäre Barkitsch-Reisen-Reisebus. Ja. Hat nichts mit meinem Nachnamen zu tun, beziehungsweise doch, aber nichts mit meiner Familie. Aber diesen gibt es. Und es ist ja, halt, glaube ich, irgendwie eine Reiseagentur, die irgendwie immer von Köln nach Bratislava fährt und hin und zurück.
Über den Friesenspieß.
Und ab und zu wird da ein Foto geknipst und wird mir zugeschickt. Das ist schon seit Jahren so ein Running Gag, aber ist eigentlich ganz witzig.
Das sieht aus wie so ein typischer Reisebus, mit dem so Kaffeefahrten gemacht werden. So ein bisschen oldschoolig.
Genau. Genau.
Ja.
Nach Finsdorf.
Genau so einer ist es. Ja.
Die Älteren erinnern sich.
Nee, die fahren nicht nach Finsdorf, die fahren noch zu dieser.
Ach, ja, stimmt. Die fahren zum
Krotzenburg, Groß-Krotzenburg oder so?
Irgendwie sowas, das fällt uns gleich noch ein.
Zum Kapitol-Jahrestreffen.
Ja. Aber ich habe das Gefühl, jetzt sind wir alle vollgetankt. Ja, wir sind alle, wir könnten jetzt 800 Kilometer durch oder die beste Folge aller Zeiten aufzeichnen.
Ja, wollen wir über Fußball reden?
Komm, hau raus.
Getränke in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist Folge 57 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, live aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Wir sitzen alle vier am Tisch von Herrn Straßburger.
Botzenburg, so hieß es.
Sicher?
Botzenburg, ja.
Es gibt Kaffee und Gebäck.
Die ersten Weihnachtskekse, aber nicht glutenfrei.
Das ist Spritzgebäck, oder?
Spritzgebäck, ja. Von Elvira.
Ich werde die Runde heute nicht persönlich vorstellen. Das macht heute jemand anders. Und zwar habe ich einfach mal, ich habe jemanden gefragt, der perfekt in diese Runde passen würde, weil er bzw. sie alles weiß und alles kennt. Die KI. Ich habe eine KI gebeten, stell doch mal die Beteiligten dieser Runde vor. Oh Gott. Und es geht los mit Thomas Wagner.
Ein Mann, der mehr Worte über den Sport verloren hat, als so mancher Spieler Ballkontakte in seiner Karriere. Der Mann, der uns den Fußball in Stereo und mit Gänsehaut liefert. Sein Mikrofon ist wie ein Zauberstab, seine Fragen wie eine Mischung aus Shakespeare und Stadionwurst. Er ist ein wandelndes Lexikon des Sports. Er weiß nicht nur, wer 1974 den Eckball zum 3:1 von Deutschland gegen Schweden geschlagen hat, sondern auch, was der Balljunge damals zum Mittagessen hatte. Er ist schlicht die perfekte Mischung aus Fachwissen, Humor und einem Hauch von Wahnsinn. Thomas Wagner.
Und das ist kein Scherz, es ist wirklich das dabei rausgekommen. Okay. Bei der simplen Frage, schreibe eine Vorstellung oder Laudatio für Thomas Wagner.
Aber wer hat den Eckball geschlagen?
2:1. Hat Deutschland überhaupt gegen Schweden gespielt oder war das jetzt...
74, ja.
Ja.
4:2 im Rheinstadion, Wasserschlacht.
Und wer hat das 3:1 gemacht?
Ich glaube Jürgen Grabowski.
Das gucke ich jetzt nach.
Nee, ich glaube aber, es stand, glaube ich, 2:2. Ralf Edberg hat für die Schweden, Edström hat für die Schweden getroffen. Grabowski, Uli Hoeneß hat einen Elfmeter reingeschossen. Gerd Müller hat getroffen. Und ich glaube, Sandberg für die Schweden. Guck mal, 74, Deutschland-Schweden.
Und was hatte der Balljunge zum Mittagessen?
Da gab es, die waren vorher in der Altstadt in Düsseldorf, da gab es die üblichen vom Ürigen, da gab es Currywurst-Pommes.
Also richtig, das ist richtig.
4:2 ja. Ist auch richtig, ja. Edström 1:0, dann ja. Overath, Bonhoff, Sandberg 2:2, Grabowski und 89. Hoeneß per Elfer zum 4:2.
Ja, aber der Einzige, den ich falsch genannt habe, war Gerd Müller.
Ja, gut. Wundert mich jetzt nicht, dass du das richtig hast.
Wir kommen ja zum zweiten in der Runde.
Ich bin gespannt.
Die KI stellt Christian Straßburger vor.
Eine Stimme, die Gänsehaut verursacht, selbst wenn gerade ein Wartcheck läuft. Sie ist so prägnant, dass man sie sogar aus einem vollen Stadion erkennen würde, irgendwo zwischen der Torhymne und der wütenden Traineransprache. Er ist ein Live-Event in Menschengestalt. Sein Kommentar ist ein akustisches Feuerwerk, das bis zur ISS hörbar sein müsste. Es klingt wie ein Hollywood-Drehbuch. Der Ball landet im Netz und der Schütze ist so eiskalt, dass ihm der Torhüter gleich eine Decke reichen möchte. Wer braucht schon Poesiealben, wenn man ihn einschalten kann? Ein Kommentator, der keine Worte braucht, um uns zu begeistern, aber immer die richtigen findet. Christian Straßburger.
Ja, Wahnsinn. Noch nie hat eine Frau so schöne Sachen zu mir gesagt. Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Ja.
Und hier ist...
Jetzt hab ich Angst.
Janik Barkic.
Der Sportredakteur mit dem Herz eines Fans, dem Kopf eines Taktik-Genies und der Zunge eines Wortakrobaten. Der Typ, der Sport nicht nur sieht, sondern auch versteht. Er findet immer die spannendste Perspektive. Er ist der Sherlock Holmes der Sportredaktion, der in jeder Szene das Besondere aufspürt. Präzise wie ein Strafstoß von Harry Kane. Er bringt Fakten und Emotionen zusammen wie ein perfekt abgestimmtes Mittelfeldduo. Janik Barkic.
Geil. Oh, Harry Kane.
Harry Kane und Janik Barkic.
Wow. Und Sherlock Holmes. Tobi Schäfer als KI? Oder?
Habe ich ausnahmsweise jetzt auch mal gemacht, weil es mich interessiert hat. Einfach.
Ja, mach.
Ja. Ja, mach. Ja, und hier ist meine Vorstellung.
Der Mann mit der Gabe, Unterhaltung, Information und ein wenig Wahnsinn in einen perfekt abgestimmten Cocktail zu verwandeln. Sein Humor, schärfer als jede Abseitslinie. Seine Fähigkeit, auch in den absurdesten Situationen souverän zu bleiben, legendär. Er könnte eine Live-Sendung moderieren, während hinter ihm ein T-Rex durchs Studio läuft. Er ist wie der Messi der Moderation, immer mit dem richtigen Move zur richtigen Zeit. Er nimmt sich selbst nicht zu ernst, aber seine Arbeit umso mehr. Er kann mit einem charmanten Spruch die Stimmung im Raum retten, selbst wenn gerade das Licht ausfällt. Er schafft es, komplexe Themen so zu erklären, dass sie selbst der letzte Morgenmuffel versteht. Tobi Schäfer.
Prost!
Boah, also das ist aber, ne?
Vielleicht sollte die KI mal den kompletten Podcast einfach sprechen. Nächste Woche machen wir dann Stefan Fuckert. Einfach mal als KI, oder?
Ja, genau.
Ob man das noch senden darf.
Es ist ganz lustig, du kannst ja in die KI mittlerweile ganze WhatsApp-Gruppen reingeben, über 4-5 Jahre, und dann entwirft der eine Viertelstunde ein Profil über dich. Das haben wir mal gemacht.
Oh.
Das, was da rauskommt, das ist wirklich Wahnsinn.
Das sollten wir mit unserer WhatsApp-Gruppe besser nicht machen.
Glaube ich auch.
Ja, so, das war's im Prinzip.
Ja, bevor wir jetzt sportlich reinstarten.
So, schönen zweiten Advent. Ne?
Genau, Adventszeit. Ich habe euch was mitgebracht.
Ui.
Ein Adventskalender.
Boah, was ist denn jetzt?
Jetzt sind wir sprachlos.
Ja. Ich habe gar keinen dieses Jahr. Hä?
Das ist der Adventskalender des FC Erzgebirge Aue. Ich habe mir gedacht, wir können ja nicht hier eine Adventsfolge aufzeichnen, ohne einen Adventskalender zu haben.
Ja.
Und ihr glaubt gar nicht, welche Odyssee hinter diesem Adventskalender steckt, dass der den Weg hier nach Köln gefunden hat. Also erstmal habe ich mich durch alle möglichen Fanshops der dritten Liga geklickt und wollte den authentischsten Adventskalender haben. Ich muss sagen, ich bin erschrocken darüber, was das Angebot hergab. Und Aue hat gewonnen. Pass, weil, ihr seht es ja, dreh mal um, Veggie.
Ja, ich habe gerade nochmal in die Kamera. Also,
ja, genau. Ja, das Film, fotografieren wir nochmal sauber ab.
Ja, Entschuldigung.
Aue hat immer so schön die Gesichter von den Spielern und so, also ein bisschen nahbarer als andere Vereine. Ansonsten ist das...
Ja, und das Türchen mit dem Foto von Dotschef ist schon leer.
Genau, das ist mir auch direkt aufgefallen, dass Dotschef nicht mit drauf ist. Ich glaube, hinter dem Türchen von Ali Lune ist auch irgendwie Mon Chéri, also da ist ein bisschen Alkohol mit drin.
Das musst du aber jetzt erstmal hier erklären, Yannick.
Das musst du mal erklären.
Ja gut, der hat dann Mittwoch oder Donnerstag ist er mit Alkohol Auto gefahren, hat einen kleinen Unfall gebaut.
Hey, habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört. Also Deshalb, ich glaube nicht, dass jeder immer sowas weiß.
Naja, der, also gut.
Aber guter Witz, finde ich.
Ist ein gut gebauter Witz, oder nicht? Ich mir auch gedacht. Also auf jeden Fall, das hört sich jetzt alles so lustig an hier mit dem Adventskalender. Wie lange der gebraucht hat, um zu mir zu kommen, ist ein Wahnsinn. Ich habe den am 8. November bestellt, mit viel Vorlaufzeit, weil ich wusste, das könnte vielleicht eng werden. Dann wird er verschickt vom Online-Shop Erzgebirge Aue nach Köln. Ich kriege eine Nachricht, er kommt heute an. Kriege ich 5 Tage hintereinander. Kommt heute an, kommt heute an, kommt heute an. Kam nicht an. Zurückgeschickt nach Aue. Kriege ich eine E-Mail von dem Fanshop. Hier ist Ihr Adventskalender angekommen. Möchten Sie den noch haben? Der ist leicht beschädigt. Habe ich zurückgeschrieben. Ja, natürlich möchte ich den haben. Kam nicht an, weil ich anscheinend nicht zu Hause war. Gelogen. Sie schicken den Adventskalender wieder her. Dann kam die Meldung, er ist im Zentrallager angekommen. Irgendwo bei Brühl, Phantasialand. Das kann man ja immer so schön tracken mit dem Code. Ist der da 5 Tage? Dann denke ich so, boah, jetzt muss der langsam kommen. Dann war es Mittwoch. Dann war es Donnerstag. Ne? Dann habe ich extra noch angegeben, bringt ihn zu einem Annahmeshop auf der Dürener Straße. Änderungsschneiderei, schieß mich tot, keine Ahnung. Damit man auf Nummer sicher gehen kann, dass der ankommt. Dann kriege ich am Freitag, als ich nach Bielefeld gefahren bin mit Tobi Schäfer oder beziehungsweise zum Spiel, eine Mail. Der Adventskalender ist da, in der Änderungsschneiderei. Ich so, geil, kann ich den Samstagmorgen abholen? Guck auf die Uhrzeiten, oh, nur bis 13 Uhr offen, dann muss ich aber früh da sein, ne? Dann, Samstagmorgen aufgestanden, zur Änderungsschneiderei, zu dem Typen rein. Ich so, ich würde gerne meinen Adventskalender von FC Erzgebirge Aue haben, sagt er mir. Habe ich nicht. Ich so, wie, ja, haben sie nicht, kann ja nicht sein. Dann gehe ich raus aus dem Laden, check das nochmal, so, nee, der muss ihn haben, ne? Geh wieder rein, hier steht bei Knorr auf diesem... dieser Bestätigung, meinte er, nein, Knorr kenne ich nicht, ist eine Tütensuppe. Haben wir erstmal gelacht, okay, ich völlig frustriert nach Hause und check dann erst so, ah, warte mal kurz, bei Knorr, das ist doch meine Nachbarin. Und dann war am Samstagmorgen, stand auf der Treppe dieser kleine Adventskalender nach gefühlt 3 Wochen, ja, und die Geschichte kann ich jetzt endlich liefern. Was für eine Odyssee und...
Das Einzige, was noch länger gedauert hat als der Versand, ist die Geschichte dazu.
Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit dieser Begeisterung habe ich maximal Geschichten über ein erstes Date erzählt oder sowas. Wahnsinn.
So, aber gut. In der Zwischenzeit ist die Schokolade ein bisschen ranzig geworden dahinter. Wollen wir denn da mal die beiden ersten Türchen aufmachen? Heute ist ja der...
Die ersten zwei, komm, unsere beiden Granden dürfen die ersten beiden Türchen aufmachen.
Ich kann das gar nicht erkennen.
Wer sind denn hinter den ersten Türchen? Ja. Könnt ihr das mal verraten? Könnt ihr uns mal mitnehmen?
Eins ist leider von...
Das muss doch Männel sein.
HNA von Liebe Weihnachtsgrüße.
Ja.
Und zwei,
ach so,
ist...
Ach, die Buchstaben HNA von... Ah, okay, ja. Mhm.
Ach, das ist doch hier der...
der Dings.
Sijaric, ne?
Ja. Warum macht man denn zwei das nicht Sijaric nach den Rückennummern? Das hätte ich jetzt aber gemacht, ja, da hätte ich aber... Also,
ja.
Hier, die zwei ist für dich. Ja. Die eins nehme ich dann einfach mal,
ja,
oder?
Gerne. Aber ist Gluten drin, ne? Pass auf.
Ja, gut. Ja. Aber... sensationell, dass jetzt der Podcast auch schon einfach 30 Minuten lang läuft, ohne...
Wir reden doch die ganze Zeit über Fußball.
Ich habe doch die Mega-Brücke geschlagen von Erzgebirge Aue zum sportlichen Thema.
Wieso, was war denn da? Ja, den Witz haben wir ja eben schon gemacht. Pavel Dotschef ist nicht mehr Trainer in Aue. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass das ja irgendwie...
Schmeckt ganz gut, ne?
Schmeckt die? Ja.
Ja. Ja.
Stelle, was ist das? Ist das
Vollmilch, Schokolade.
Ja.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Wo war ich stehen geblieben?
Bei Pavel Dotschev.
Ja, und jetzt ist er nach dem 2:5 gegen Ferl dann entlassen worden. Der Nachmittag für Aue, der klang ungefähr so. Marcel Bär, den hören wir dann auch noch, der war auch entsprechend bedient.
Und da ist die frühe Führung. Ferls gnadenlose Offensivfußball. Wieder der gute Ball auf den Fünfer. Die kommen mit dem Fußball der Ferler nicht zurecht.
Beschissen. Einfach beschissen.
Geirat! Hoho!
Und dann kassieren wir in einer Minute zwei Gegentore noch vor der Halbzeit. Und es hat uns das Genick gebrochen.
4:2 für den SC Verl zur Halbzeitpause.
Es ist amateurhaft einfach und hat nichts mit Profifußball zu tun.
Rums, würde ich sagen. Ne? Hat das noch jemanden überrascht, das Dotschev aus? Es wirkte wie so ein Plot, der dann sozusagen dahingehend, man sitzt vorm Fernseher, guckt sich das an und sagt, der ist der Mörder, auf jeden Fall. Und am Ende kommt es dann auch wirklich so. Ja.
Also mich hat es schon überrascht, dass die in dieser Deutlichkeit verlieren. Weil wir ja letzte Woche schon gesagt haben, dass die Mannschaft ja unter ihm funktioniert und dass man sich zusammenrafft und das irgendwie noch zu Ende bringt. Dass es jetzt so deutlich wird gegen Verl, fand ich schon heftig.
Ja, finde ich auch, aber Verl ist sicherlich auch eine Mannschaft, die kann dich mal auseinandernehmen und dann hast du in Aue sicherlich einen Anspruch des Publikums, Verl, die schlagen wir doch. Ich würde es eher anders sehen, seit diese Entscheidung da ist und dann letzte Woche Niederlage, wusstest du eigentlich, wenn jetzt noch eine Heimniederlage dazukommt, der Trend ist eh nicht gut, dass man sich dann vorzeitig trennt. Ich glaube, es ist jetzt am Ende dann auch konsequent. Ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft jetzt gegen ihn gespielt hat oder sowas, aber es ist schon noch besorgniserregend, was Aue gerade für Fehler macht. Und ich glaube, es ist jetzt gut für alle, dass ein Schlussstrich gezogen wurde. Ich blicke aus der Ferne echt nicht durch, wer da, ich will nicht sagen, wer da falsch spielt, aber das ist ja auch jetzt nicht richtig
harmonisch. Es ist ein Stück weit undurchsichtig.
Ja, genau, es ist undurchsichtig und es ist auch nicht harmonisch, wie man das jetzt vielleicht gesagt hätte, wenn man echt am Ende einer Saison sagt, okay, wir sind jetzt als Siebter oder Achter eingelaufen, wir verlängern den Vertrag aber nicht. Also irgendwie bockt da eine Seite, die andere spricht nicht so richtig. Es ist ein bisschen...
Viele unausgesprochene Wahrheiten.
Genau, ganz genau. Also so würde ich sagen.
Also wir haben es ja beim letzten Mal schon mal analysiert, als das darin rauskam mit Dotschev. Ich glaube, das war auch alles so hieb- und stichfest, zumindest von uns. Und jetzt, wir können ja schon mal sagen, nächste Woche ist Matthias Heidrich bei uns zu Gast, der sportlich Verantwortliche von Erzgebirge Aue, der sicherlich jetzt auch noch ein paar Fragezeichen hat und auch dafür sorgen wird in der Woche, dass es da Ausrufezeichen gibt. Woran ich habe das gelesen heute im Kicker zum Beispiel, der Bericht ist auch sehr hart irgendwie gegen die sportliche Führung. Das muss man jetzt auch mal sich fragen, okay, wo kommt das denn her? Denn Aue, meiner Meinung nach, hat das ja eigentlich gar nicht durchgesteckt, sondern das kam ja von der anderen Seite. Also man hat sich darauf verständigt, beziehungsweise dem Trainer wurde mitgeteilt, am Ende der Saison ist Schluss, Vertrag läuft aus, also alles ganz normal, branchenüblich. Dann hat irgendeiner das aber der Presse mitgeteilt, sodass sich der Verein gezwungen gefühlt hat, eine Pressemitteilung rauszugeben, die aber eigentlich erst im nächsten Jahr geplant war, so viel ich weiß. Und jetzt hast du den Salat. Und da ist die Frage, wer war das? Wer hat da Interessen? Wer hat da andere Interessen? Für wen war das jetzt wichtig? War das richtig? Wo, wie, was, warum? Da können wir jetzt spekulieren ohne Ende. Oder wir können nächste Woche Matthias Heidrich fragen. Ich glaube, das Zweite ist das Beste. Und dann wird er uns Antworten liefern. Aber irgendwo ist da was crazy.
Hätte es denn was verändert, wenn es unterm Radar geblieben wäre? Hätte was im Binnenklima sich was verändert?
Ja, also wir hätten uns.
Ich meine, die Enttäuschung bei Dotschev wäre genauso groß gewesen.
Ja, aber bei Pavel Dotschev, also die Frage müsste man jetzt auch mal stellen. Der ist ja jetzt unser Rekordtrainer, der ist schon so lange im Geschäft. Du hast Vertrag bis 25, alles gut. Also, dass du auch enttäuscht bist, ist klar. Aber hättest du das, also kennst du das so, dass dann jemand so sehr nach außen seine Enttäuschung rausträgt und dann aber auch irgendwie so gar nicht mehr zurückkommt zu einer Begeisterung gefühlt?
Das kann ich nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, wie er mit der Mannschaft zusammenarbeitet. Ich glaube, dass vieles eigentlich wahrscheinlich versucht, im besten Willen zu machen, aber es geht alles nach hinten los. Also zum Beispiel hättest du ja, wenn die Fragen gekommen wären, wie geht's eigentlich mit Pavel Dotschev weiter, dann hätte man gesagt, so ein verdienter Mann hat doch verdient zu wissen, ob es weitergeht oder nicht. Also wenn man jetzt im Herbst die Entscheidung trifft, macht man weiter oder nicht, finde ich es vom Zeitpunkt her richtig. Jetzt können aber alle sagen, also klar, mit so einer Lame Duck weißt du ja eh, dass du eine Saison nicht zu Ende spielen musst. Hättest du nicht dann vielleicht direkt einen Schnitt machen müssen, dann kannst du aber wieder das Argument bringen, das hat er eigentlich auch nicht verdient, weil die Saison ja bisher auch punktemäßig ganz gut läuft. Man hat das Gefühl, es ist mehr dahinter, als man sagen könnte, ja, es hat sich dann irgendwie beim dritten Mal abgenutzt, aber irgendwie redet keiner so richtig darüber und das ist die Frage, warum reden sie denn nicht darüber? Weil du als Verein auch sagen möchtest, naja, wir sind auch nicht mehr so zufrieden mit seiner Arbeit, wollen aber sein Denkmal nicht beschädigen, oder weiß Pavel Dotschev wirklich nicht, was man ihm vorwirft, weil er macht ja so ein bisschen, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich möchte ihn doch überhaupt nicht angehen, weil ich ihn auch total schätze, aber er sitzt so ein bisschen auch so, ja, nehmt mich meinen Arm, ich bin da jetzt hier einfach entlassen worden und die Führung wirkt jetzt auch nicht so souverän, wie vielleicht die Entscheidung war. Also ich finde, es gibt im Moment eigentlich eher nur Verlierer.
Yannick, der Kicker schreibt ja sogar, man hätte ihn schon vor oder nach Stuttgart entlassen wollen, da gewinnt man dann aber. Also es ist völlig undurchsichtig und für mich völlig unklar, wo da wann was zu Bruch gegangen ist.
Ja, vor allem haben wir ja am Anfang der Saison so lobend über Aue gesprochen. Die waren ja Aufstiegskandidat auf einmal, standen auf Platz 1. Ich finde diesen Rückschritt, den sie machen vom Aufstiegskandidaten zum, ja, was ist das jetzt? Die könnten durchgereicht werden.
Naja, sie sind 6 Punkte hinter dem Aufstiegsplatz.
Ja,
ne?
Aber die aktuelle Form und wie sich die Mannschaft präsentiert und diese ganzen Unruhen im Verein, das hat Fabi Klos auch in der Konferenz gut gesagt. Du bekommst nur Erfolg in einem Verein, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen. Und das ist ja in Aue gerade so mal so gar nicht der Fall. Deswegen weiß man ja gar nicht, wie tief das Ganze noch kommen wird beim FC Erzgebirge Aue. Also Aufstiegskandidat sehe ich die jetzt gar nicht mehr. Deswegen,
also ich glaube, vielleicht hat es auch nicht gut getan, dass wir sie natürlich hochgejubelt haben, obwohl sie vielleicht tatsächlich eher überperformt haben und dass auch Pavel Dotschev selbst ja dann irgendwann mal gesagt hat, na klar, wir wollen aufsteigen. Vielleicht
dafür haben wir ihn ja gelobt. Also ich fand
ja,
das
klar.
Aber stehe ich auch dazu, aber ich glaube insgesamt, es ist so schwierig, weil es für jedes Argument, das man bringt, auch ein Gegenargument gibt. Also Erzgebirge Aue hat so lange zweite Liga gespielt und ich ziehe vor dieser kleinen Stadt in dieser Lage und auch in dieser Region total den Hut. Trotzdem ist Aue von der Grundausstattung ja jetzt kein natürlicher Zweitligist. Und dann hast du trotzdem einen guten Start und das, was ihr gerade hier sagt, die waren ja immer dann stark, wenn das ganze Lößnitztal gefühlt zusammengehalten hat. Ne? Und das ist ja gerade im Moment nicht so. Und dann kannst du auf der anderen Seite wieder sagen, Pavel Dotschev, der ja schon weg war, dann kam er wieder zurück, hat die gerettet und selbst in der Saison haben ja schon viele gemutmaßt, wie lange geht das eigentlich gut. Vielleicht passen Heidrich und Dotschev auch gar nicht so gut zusammen, wie man das Gefühl hat, weil sie es ja jetzt schon über 2 Jahre tun. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich habe das Gefühl, Heidrich ist natürlich einer, der da selbst gespielt hat, der schon auch weiß, wie die Leute da ticken, will aber den Verein, glaube ich, so neu ausrichten. Auf der anderen Seite ist Pavel so jemand, der nimmt dich in den Arm, der macht so eine Wohlfühloase und auch das hat ja seine erfolgreiche Zeit da gehabt. Aber dass die beiden Philosophien so miteinander matchen, den Eindruck habe ich nicht. Und ich glaube, am Ende musst du jetzt fast sagen, dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich bin nur mal gespannt, ob doch nicht noch irgendwas an Vorwürfen kommt, weil es scheint ja auch keine abgestimmte Kommunikation miteinander zu sein.
Ich würde nämlich auch mal sagen, also die Mannschaft hat jetzt auch nicht unbedingt irgendwie da was für getan, dass es ruhiger wird. Ne? Also für Pavel Dotschev, ich will nicht sagen, sie haben gegen ihn gespielt, aber ein 2-5 zu Hause erstens und gegen Ferl zu Hause, wo du weißt, was da auf dich zukommt, fußballerisch und spielerisch und du bietest denen dazu, was das Kämpferische angeht, keine Paroli, auch wenn natürlich der Spielverlauf 2-2 und so weiter und so fort, das ist jetzt kein Abschießen am Anfang gewesen, aber 2-4 zu Hause zur Halbzeit ist dann schon heavy. Also die Mannschaft muss man definitiv in die Pflicht nehmen. Das war teilweise echt bodenlos.
Es passt ja auch ins Bild, dass Stefaniak noch eine frustrote Karte sieht, aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es ein bisschen unfair, Ferl gegenüber, die so als symbolischen Underdog hinzustellen, nee. Weil mittlerweile sind sie, die haben ja sogar alle 5 Spiele gegen Aue gewonnen,
ja,
in der Liga.
Ich meine ja nicht ausgerechnet gegen Ferl im Sinne von Ferl ist klein, sondern wo du weißt, wie die Fußball spielen.
Ach so, ja,
und was
okay.
du brauchst, um dagegen anzugehen. Nämlich so, können wir jetzt auch über Grundtugenden sprechen und sowas, ja. Aber die sind ja vor allen Dingen wichtig gegen eine Mannschaft, die übers Fußballerische kommt. Das muss wehtun. Also da sind wir uns ja einig und da tut nichts weh. Das war einfach eine herrlich, wo habe ich das gehört? Gemarte Wiesen, wer war das? Irgendein Interview habe ich gehört. Gemarte Wiesen, in Österreich sagt man das auch, für Ferl und die haben da einfach drauf gezaubert.
Andererseits, wenn man die gesamte Saison von Aue jetzt mal betrachten würde und es wäre durchmischter verlaufen, also nicht erst hui und jetzt pfui, sondern immer mal wieder gute Spiele und immer mal wieder eine Niederlage, dann würden sie jetzt wahrscheinlich sagen, wo sie jetzt stehen mit 6 Punkten hinterm Aufstiegsplatz, das ist völlig okay für eine Mannschaft, die den viertniedrigsten Kaderwert hat in der dritten Liga und die offenbar wirklich ein bisschen überperformt hat und jetzt eben den großen Schnitt macht. Die Frage ist, wer kommt, das wissen wir noch nicht.
Das kann uns ja Matze Heidrich nächste Woche sagen.
Genau, ja. Da werden wir vielleicht ein bisschen schlauer sein. Wir sprechen über die zweite Trainerentlassung, die gab es dann auch noch bei der Spielvereinigung Unterhaching. Da ist Marc Unterberger jetzt nicht mehr der Chef. Sven Bender übernimmt erstmal nach wie vielen Spielen ohne Sieg?
12 ohne Sieg. Schon heftig.
Kann man natürlich auch wieder die Romantik sozusagen walten lassen, aber in dem Fall muss ich sagen, ist das, glaube ich, also wäre Unterberger nicht 15 Jahre bei Unterhaching gewesen, wäre vielleicht auch schon vorher reagiert worden. Ne? Also da hat er schon den Bonus bekommen sozusagen. Und ich meine, guck dir den Tabellenstand an, die von dir gerade Sieglos-Serie, die Haching hat, plus die Möglichkeiten, die man dann bekommen hat, als Trainer da irgendwie rauszukommen. Ich denke, das ist dann eine Trennung, die es dann so gibt im Geschäft. Und mit Bender, der die Lizenz ja hat und auch eine große Erfahrung als Spieler, ich glaube, das ist eine interessante Geschichte und sicherlich bei der Verpflichtung auch schon im Hinterstübchen gewesen, falls irgendwann mal zum Beispiel durch die Trainerlizenz, die Unterberger macht, irgendwelche Turbulenzen kommen, dann haben wir gleich einen in der Hinterhand. So, da kann man sagen, managementtechnisch war das auf jeden Fall schon mal gut vorbereitet.
Ja, wir haben eine relativ lange Sprachnachricht von einem, der sehr nah dran ist an Unterhaching. Vielleicht hören wir die erstmal, bevor wir was vorwegnehmen. Tobi Warnschaffe hat Unterhaching oft gesehen, Moderator bei Magenta Sport, und ja, er hat uns direkt mal eine Nachricht geschickt, als ihn die Nachricht von der Entlassung von Unterberger erreicht hat.
Schöne Grüße in die Runde. Ich kann das Gebäck oder den Kuchen von Balkhausen förmlich riechen. Bei mir riecht es leider nur nach Putzmitteln. Ich bin im Kindergarten unserer Tochter, das ist eine Elterninitiative. Und da muss man von Zeit zu Zeit die Regale reinigen. Deswegen bin ich natürlich froh um jede Ablenkung und gebe euch gerne eine Einschätzung hier aus dem Süden zur Lage in Unterhaching. Ich war schon ein bisschen überrascht, als ich davon gehört habe, dass Marc Unterberger eben entlassen wurde. Ich war letzte Woche da gegen Wien Wiesbaden, habe dann mit dem Präsidenten gesprochen, auch mit Unterberger selbst, hatte nicht das Gefühl, dass es da jetzt irgendwie ein Ultimatum gibt. Sie haben im Pokal gegen die Löwen gewonnen, das hatte nochmal irgendwie einen Push gegeben, auch wenn es dann nur ein 1-1 gegen Wiesbaden war, aber man ist eben oft auf Augenhöhe gewesen in dieser Saison, auch mit guten Mannschaften. Aber was ich eben gehört habe, jetzt nach der Niederlage gegen Cottbus, da war die Stimmung eine andere als ja, nach den anderen Niederlagen und eine andere als in den letzten Wochen auf der Rückreise. Das war sehr resignierend, sowohl in der Mannschaft als auch im Trainerteam. Und ja, ich glaube, Manni Schwabe sah sich jetzt einfach gezwungen, schnell zu handeln. Er hat ja auch gesagt, er will sich nicht vorwerfen lassen, zu lange gewartet zu haben. Und ja, man hat jetzt einfach seit 3 Monaten nicht mehr gewonnen. Anfang September der letzte Sieg in der Liga, das ist einfach eine unfassbar lange Zeit. 6 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Es steht ein Stadionkauf kurz bevor, es steht eine Kooperation mit den Bayern kurz bevor. Ich glaube nicht, dass da die vierte Liga reinpasst in diese ganzen Konzepte. Und ja, jetzt hat man eben die Möglichkeit gesehen, einfach nochmal einen Impuls zu setzen. Es sind noch 3 Spiele bis zur Winterpause, die man jetzt mit Sven Bender angeht. Ich finde, das ist ein toller Move. Der hat als Spieler alles erreicht. Deutscher Meister, Pokalsieger mit Dortmund, stand im Champions-League-Finale, war Nationalspieler, hat unter ja, großen Trainern quasi gelernt, unter anderem natürlich Jürgen Klopp. Und ja, was man so hört, ist, er ist ein richtig guter Kommunikator, ist hoch angesehen in der Mannschaft, ja, macht eine tolle Videoanalyse, ist ein richtig guter Trainer, und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt sehr gut funktioniert. Bin gespannt, und wenn das jetzt klappt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dann auch mit Bender dann erstmal weitergeht, auch ja, wenn ihm da die nötige Lizenz noch fehlt. Ich bin jetzt am Wochenende beim Spiel gegen Hannover 2 in Unterhaching und werde dann natürlich mit Bender reden, hoffentlich auch mit dem Präsidenten Manni Schwabe, und kann dann noch ein paar weitere Infos liefern in den kommenden Wochen. Jetzt erstmal zurück in die Runde, weiterhin viel Spaß und ja, schöne Grüße aus München.
Interessant, aber hat er auch ein bisschen in die Länge gezogen, um mich reinigen zu müssen, ne, der Kollege.
Aber der Bender hat doch die Lizenz, oder?
Hat er die Lizenz?
Ich weiß es jetzt gar nicht.
Ich glaube nicht. Es geht um die Lizenzen.
Die Lizenzen. Ich dachte, es gab mal so einen Kurs, wo den, okay, gut.
Hätte ich jetzt auch eher gedacht. Aber also als erstes mal möchte ich sagen, bei Trainerentlassungen gibt es ja mittlerweile den neuen Trend, dass die Leute eigentlich immer sagen, ja, warum kriegt denn der nicht mehr Zeit? Kontinuität. Also das Argument sehe ich schon ein bisschen gespalten, weil wenn alle 20 Vereine an ihren Trainern festhalten bis zum Ende der Saison, dann wird es trotzdem mindestens 4 Vereine geben, die ihr Saisonziel nicht erreicht haben. Also du musst ja schon noch immer die Frage stellen als Verantwortlicher, inwiefern klappt das mit der Konstellation noch mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Und Unterhaching ist ja jetzt finanziell nicht, glaube ich, so auf Rosen gebettet. Ich fand, der Aufstieg, das war ja schon eine Leistung von ihm.
Der hat ja, das war ja eher die Leistung von Sandro Wagner, ne?
Ja, ja, klar, aber er hat ja trotzdem im Hintergrund, also vom ganzen Verein, meine ich. Also Sandro Wagner ist ja aufgestiegen, und dann das fortzusetzen und im ersten Jahr die Klasse zu halten, das war schon eine Top-Leistung. Und jetzt stehen sie tatsächlich nicht gut da. Ich weiß auch nicht, ich finde manchmal den Weg auch so ein bisschen Ist schon eigen, vor allen Dingen noch der Präsident Schwabel. Ne?
Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge, die ganze
ganz genau, permanent. Ja, auf der einen Seite sagst du irgendwie immer, ja, wir haben eigentlich gar nicht die Ausstattung für die dritte Liga, hast aber, willst ein eigenes Stadion kaufen, bist mit den Bayern im engen, in der engen Verzahnung. Es sind ja auch ein paar Spieler, die den Weg dafür, also Geiss ist ja ein Spieler eigentlich für die Liga, die Standards, die suchen ja ihresgleichen. Also von daher kann ich in einer sportlich prekären Situation schon verstehen, dass du den Trainer auch wechselst, weil Unterhaching ist für mich ein Abstiegskandidat. Auf der anderen Seite finde ich die, weiß ich jetzt gar nicht, ob die Ausstattung, die auch der Trainer bekommt, dem alles angemessen ist, was man so an Zielen eigentlich auch formuliert.
Ich glaube, das ist auch das Problem. Also wir haben ja vor der Saison darüber gesprochen, dass dieser Aderlass in der Offensive, prinzipiell bei der ganzen Qualität, die sie verloren haben, voller Topsch, Fetsch, Krattenmacher, Keller, das ist ja...
Leck mich.
Also... Das zu ersetzen, davon haben die ja letztes Jahr gelebt. Ich finde es bemerkenswert, dass sie diesen Jugendtrend weiterhin fortführen, dass sie immer wieder neue junge Spieler aus der eigenen Akademie da reinschmeißen. Aber dann brauchst du natürlich ein funktionierendes Gerüst, eine funktionierende, erfahrene Achse. Und die gibt es halt dieses Jahr nicht. Stand jetzt. Man hat nachverpflichtet mit Geiss, mit Knipping, um das irgendwie aufzufangen. Aber der Musik laufen sie jetzt komplett hinterher. Jetzt stecken sie tief im Abstiegskampf und Haching kann es sich nicht leisten, abzusteigen. Der Tobi Warnschaff hat es eben angesprochen. Da stehen Kooperationen im Raum mit dem FC Bayern, das Stadion soll gekauft werden. Da passt einfach ein Viertliga-Abstieg nicht rein. Deswegen muss man jetzt reagieren. So traurig das ist für Marc Unterberger, der wirklich ein sehr kommunikativer, ein positiver Typ war, auch am Mikrofon. Also ich habe es geliebt, die Interviews von dem zu hören. Der hat ja auch immer wieder einen frechen Spruch parat. Manche mögen das nicht. Ne? Aber ich fand es immer cool. Ich glaube auch, dass der seinen Weg gehen wird, auch in der dritten Liga, dass der sich auch interessant gemacht hat für andere Vereine. Ja. Ist natürlich aus Hachinger Sicht total schade, dass diese 15 Jahre dann halt irgendwann vorbei sind. Aber so ist halt auch das Leben. Ich kann mich erinnern, Florian Kohfeldt hat mal gesagt, als er vom Jugendtrainer zum Cheftrainer wurde in Bremen, ja, jetzt weiß ich auch, die Zeit hier in Bremen wird endlich. Also ich habe jetzt hiermit mit dem Vertrag eigentlich auch meine Entlassung unterschrieben.
Aber das ist ja was, was auch, glaube ich, wichtig ist für einen Trainer, dass du auch mal eben entlassen wirst irgendwie. Es gibt ja keinen Trainer, der noch nicht entlassen wurde, außer, weiß nicht, Jürgen Klopp? Nee. Egal, anderes Thema. Daran wächst du ja auch. Und wie du sagst, er ist auf jeden Fall interessant für andere Vereine und den sehen wir auf jeden Fall in Aue wieder.
Wer war der erste Trainer, der in der Bundesliga entlassen wurde?
Der allererste?
Das war die Millionenfrage bei Jauch. Damals die erste. Boah.
Wann war das? In der ersten Saison dann direkt, oder?
Ich glaube, ja. Herbert Wiedmeier vom 1. FC Nürnberg. Also falls ihr nochmal bei Jauch irgendwo sitzt oder sowas.
Und ich frage mich gerade, was wäre aus Jürgen Klopp für ein Trainer geworden, wenn er dann auch mal entlassen worden wäre?
Er wäre noch besser geworden.
Er hätte mehr Champions-League-Finals gewonnen.
Als naja, komm, also wie schlecht der gearbeitet hat, sieht man jetzt ja dran, wie Liverpool jetzt wegzieht. Unter dem neuen Trainer.
Aber ich hoffe auch deswegen, dass Marc Unterberger irgendwann nochmal wieder zurückkehrt, weil wir ihn auch nochmal zu Gast haben wollen. Ne? Wir haben in der letzten Saison, nach dem letzten Spiel in Münster, lange mit ihm gesprochen. Das war total nett. Da haben wir eigentlich auch gesagt, der Menschen müssten auch mal zusammensprechen im Podcast.
Ja, aber gut, nur weil er keinen Job hat.
Das stimmt.
Kann er trotzdem bei uns. Er kann uns mal dann erzählen, wie es ist, mit der Trainerlizenz ausgestattet zu sein. Wir blicken zurück auf 15 Jahre unter Haching und das muss man wirklich dazu sagen. Es gibt ja wirklich auch tolle Momente, wenn man in Haching ist zum Beispiel und Unterberger holt, ich will dann mit ihm sprechen und er holt einen da von der Tribüne und dann kann man mit ihm einfach auf den Rasen gehen und er erzählt dann alles, was ist der Plan, so steilen wir auf, so sieht's aus und so weiter und so fort. Das ist natürlich Weltklasse. Er wird fehlen.
Ich hab in Unterhaching im VIP-Raum schon nach Spielen, Unterhaching gegen Cottbus, das war Bundesliga, haben wir da schon...
mit Marc Unterberger.
Nee, aber Unterhaching, sehr schöne Erinnerungen dran, muss man sagen. Also, dass er jetzt mit Pavel Dotschev nicht mehr kann, das ist halt jetzt einfach bitter.
Sonst hat Veggie nur Erinnerungen an Unterberg.
Wobei, das würde ich sagen, trinkst du nicht, Unterberg.
Nee, habe ich früher mal, aber bin mittlerweile weg davon.
Lass uns mal auf ein paar andere Spiele vom Wochenende noch zurückgucken. Es ist ja noch so viel mehr passiert in Liga 3. Zum Beispiel gab es die Partie von Saarbrücken gegen Essen. 1-0 gewinnt der FCS und unser Kollege Pipo Konrad, der war da und hat uns danach eine Nachricht geschickt.
Hallo in die Runde. Grüße aus dem Ludwigsparkstadion. Ist jetzt schon 20 Minuten nach Abpfiff. Und ich kann sagen, für einen festlichen Advent haben mir hier zwei Dinge gefehlt. Erstens die Tore, das 1-0 für Saarbrücken, das ist verdient. Das war abgebrüht. Das ist am Ende so runtergespielt, wie es ein potenzieller Aufsteiger spielen muss. Das Tor sogar vorweihnachtlich noch geschenkt bekommen von Kraulich. Was mir aber vor allen Dingen gefehlt hat, ist der Anstand der Gästefans. Alles toll gestartet, tolle Choreo, Rot-Weiß-Essen, das war beeindruckend. Super Choreo, Saarbrücken, hat richtig Spaß gemacht, hier reinzukommen. Da war Dampf drin von den Tribünen. dann fangen die RWE-Fans Anfang des zweiten Durchgangs an durchzudrehen. Ich will auch noch nicht mal Fans sagen, die schießen da Feuerwerkskörper in Richtung Osttribüne, Richtung Virage Est. Da fangen Polster an zu brennen, die drehen komplett durch, sind da über Minuten überhaupt nicht runterzubekommen. Der Schiedsrichter unterbricht auch vollkommen zu Recht die Partie. Brumme und Dabrowski versuchen zu beruhigen. Irgendwann kann es dann weitergehen, der Schiedsrichter hat da top reagiert. Und das gibt dem Ganzen hier so einen faden Beigeschmack, gerade in einer Zeit, wo es auch einfach wichtig ist, dass es besinnlich wird. Ich habe vor dem Spiel den FCS-Fan Nico getroffen, der ist angehender Sportjournalist, wir haben Nummern ausgetauscht und weil ich hier oben noch unterm Dach sitze auf dem Kommentatorenplatz, habe ich dem einfach mal gesagt, ey, schick mir mal deine Eindrücke vom Spiel rüber. Nico, sag mal.
Moin Pipo, ich melde mich hier von der Haupttribüne Unterrang. Ja, das Spiel war, geht so. Wir haben gewonnen, das ist einfach gut. Hauptsache gut gespielt und Hauptsache gut guess. Und man hört es ein bisschen hier im Hintergrund, die Stimmung wegen den Ausschreitungen ein bisschen aufgehitzt. Aber ja, wir haben gewonnen und ja, wir Saarländer, wir können auch Kampfspiele. Und damit gebe ich zurück. Habt noch einen schönen Abend, wir haben es auf jeden Fall und Strassi. Jetzt werde ich noch ein Leona essen. Mach's gut, ciao.
Also, da sage ich Rohdiamant.
Hauptsache, good guess. Ja, cool, dankeschön. Und Pipo, der ist dann natürlich noch kreativ, ne? Bringt da noch einen Fan mit rein. Mir wurde gestern ein X zugesendet, mittlerweile X ja nur noch ein Dreckshaufen, um es mal so zu sagen, aber das fand ich lustig.
Sagt man das so, mir wurde ein X zugesendet?
Ist mir scheißegal. Erster FC Saarbrücken, die Partie ist unterbrochen und steht kurz vor dem Abbruch. Wiederholt haben asoziale Idioten aus dem RWE-Block Leuchtraketen auf den Sitzplatzbereich geschossen. Das war der offizielle Post vom ersten FC Saarbrücken. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und so weiter und so fort, um nur das mal kurz ausgeklammert zu bewerten. Da hatten sie recht mit dem, was sie da geschrieben haben. Also das ist natürlich peinlich.
Ja, müssen wir nicht drüber diskutieren. Also ne, kannst dich auch nicht vor, wie viele Wochen war das, als sie in Rostock angegriffen wurden, beschweren, dass man angegriffen wird und dann selber sowas machen?
Ist schon affig. Aber jetzt lassen wir das mal sein und gucken auf den FCS und sagen, das ist wirklich im Stile einer Spitzenmannschaft. Und wir haben schon über die vielen Leben von Rüdiger Ziel gesprochen. Ne? Der hat sich jetzt in eine Position gebracht mit dem FCS. Julian Günther Schmidt zum Beispiel,
Auferstehung von Güschmi.
Ja, dabei ist doch gar nicht Ostern.
Nein, sobald es mit Sevi Jakob aufwärts geht, dann geht es auch mit Güschmi aufwärts. Ja. Du merkst diese Kombination zwischen den beiden. Mich hat es total gefreut. Ich warte sehnsüchtigst darauf, dass er immer wieder trifft.
Ja, der hat sogar, habe ich gesehen, mittlerweile gibt es einen Man-of-the-Match-Pokal. Da kriegst du so einen Löwen beim FCS. Den hat er sich eingeheimst. Und das ist es ja auch wieder, was Rüdiger Ziel, das muss man ihm ja wirklich, ne, jeder spricht dann immer und A und so, aber der hat richtig auch geile Pfeile in seinem Köcher, ne, die er dann zieht. Güschmi, und dann nimmt er den wieder und dann vertraut er ihm und dann läuft das. Also das ist schon irgendwie alles verrückt.
Hast du nicht ein Trikot von Güschmi?
Natürlich.
Ja, ja, haben wir dir doch besorgt.
Güschmi und ich sind so.
Ehemalige
Fortuna. Auch wenn er nicht weiß, wer ich bin, aber wir sind so.
Also jeder weiß, wer du bist. Natürlich. Also bitte nicht, Jannik Bakic. Also
das glaube ich nicht.
Doch, das glaube glaub ich aber nicht. Bin ich mit. Aber ich finde...
Hallo, du hast ein eigenes Reiseunternehmen.
Ja, stimmt.
Also was bemerkenswert ist, dass ja eigentlich in Saarbrücken über die Jahre oder über die Monate, wo Rüdiger Ziel jetzt da ist, irgendwelche Muster immer wieder gleich waren. Eigentlich spektakuläre Siege, dann mal wieder unnötige Punktverluste. Spielerisch ganz ansprechend, der letzte Kick war nicht da. Und eigentlich läuft ja sowas im Fußball dann so, dass sich das so oft wiederholt, bis es sich abnutzt und dann ist der Trainer irgendwann weg. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist, aber das ist eine andere Situation jetzt. Also die sind galliger, die gewinnen auch knappe Dinger, die gewinnen auch mal 1-0. Und ich weiß nicht, an was er da gedreht hat, aber es ist für mich völlig atypisch, wie normalerweise die Beziehung eines Vereins zu einem Trainer ist, der ja zumindest schon mal in Frage gestellt wurde. Ohne dass da jetzt groß von extern was geändert wurde. Also es ist schon bemerkenswert, was da in Saarbrücken passiert.
Aber vielleicht hat es sich genau deswegen nicht abgenutzt, weil die letzte Saison ja so ein bisschen outstanding war wegen dieser DFB-Pokal-Geschichte. Da haben die ja irgendwie mit ganz anderen Themen zu tun gehabt. Und jetzt neuer Fokus auf was anderes und es ist immer noch, und dafür ist halt neue Energie da. Und deswegen funktioniert das.
Und jetzt denk mal an nächste Woche, typico Topspiel, Freitagabend, ne? Verl gegen Saarbrücken. Da kannst du jetzt schon wissen, das wird 90 Minuten fußballerisches.
Bist du da?
Nein. Ich glaube nicht, aber ich werde es mir angucken. Also das werden ja zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen, die Fußball spielen können. Das könnte richtig geil werden.
Ist keiner von euch da mit mir?
Bist du da?
Nee, klar. Bin ich da.
Ich glaube, ich bin da nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich war jetzt schon mal einmal an der Poststraße.
Wenn wir schon mal kurz Verl erwähnen, Raimund Bertels hört auf, ne? Am Saisonende. Das ist natürlich
Oh, das ist ein Einschnitt.
Der ewige Raimund Bertels in Verl, das müssen wir eigentlich auch nochmal gesondert thematisieren, vielleicht nicht jetzt, aber ich wollte es mal reingeschmissen haben, dass wir das auch auf dem Zettel haben.
Okay.
Das ist der Macher in Verl, der hat ja alles bekleidet, von Co-Trainer, Teammanager,
Zeugwart,
Interimstrainer,
Präsident,
Trainer zweite Mannschaft, Präsident, Vorstand, Pressesprecher, alles. Und jetzt hört er auf.
Fahrer von Veggie, alles war dabei. Das war alles. Also nächste Woche 18:30 Tipico Topspiel, jetzt schon mal merken, Verl, Saarbrücken mit Thomas Wagner und Team.
Und andere.
Und Gästen. Anderes Spiel vom Sonntag war der Kellerkracher Osnabrück gegen Aachen 1:1. Wir haben ja schon davon gehört, wie kompliziert die Rückfahrt war aus Osnabrück. Wie war denn aber das davor?
Kompliziert.
Nein. Also ich persönlich finde, der VfL hat einen deutlich besseren Eindruck hinterlassen als in Ingolstadt. Okay, das ist jetzt auch nicht so schwierig gewesen, aber es ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung und ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass sie jetzt Alemannia Aachen da vom Hof schießen. Was man schon gemerkt hat, ist, dass diese Mannschaft total verunsichert ist. Also sobald ein bisschen Gegenwind kommt, fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Ich sage aber auch, woher soll es kommen? Das ist ein Verein, der seit 18 Monaten nur verliert. Wer sollte da das Selbstvertrauen haben? Was ich positiv mitnehme, ist mir vor allem das Interview von Wiemann hängen geblieben, wie aufgeräumt er ist nach dem Spiel. Er ist total klar, hat die Situation erkannt.
Gut geführtes Interview, ne?
Das kann man so sagen, ja. Das nehme ich auf jeden Fall positiv mit, weil ich das in den letzten Wochen gar nicht so erkannt habe in der Mannschaft. Das war mir viel zu wild und viel zu viele Leute, die, glaube ich, nicht erkannt haben, dass es so kritisch ist. Er war jetzt einer von wenigen, wo ich gesagt habe, yo, das ist einer, auf den musst du setzen, der ist klar. Genauso wie Müller, was natürlich diskutabel ist, ist die Tatsache, dass Sima Kalla nur von der Bank kommt. Das stellt einfach mal so in den Raum. Aber Peter Reimers hat es ja vor dem Spiel erklärt, er möchte mehr Körperlichkeit und es hat sich insofern, ja, das heißt durchgesetzt, aber ein Punkt ist okay, sagen wir mal so.
Ich find's deshalb kompliziert, weil das sind jetzt mittlerweile schon 8 Punkte bis zum Nicht-Abstiegsplatz. Das muss man sagen. Und ich finde die gesamte Gemengenlage echt schwierig, muss ich sagen. Also die Zuschauer waren gestern da, die haben die Mannschaft angefeuert, gar keine Frage. Aber du merkst schon, das ist so ein Gemisch auch aus Angst und teilweise auch so. Also dann wurde gestern, als die Schiedsrichter vom Platz gingen, wurde da Schieber gerufen, auch teilweise, weiß ich gar nicht warum, das war eine ganz saubere Schiedsrichterleistung. Also irgendwo muss es kanalisiert werden und ich sage es nochmal, wir beide waren da, 90:6 war für den VfL Osnabrück nicht gut. Du bist mit einer Mannschaft in die zweite Liga gegangen, die nur bedingt wettbewerbsfähig dort war, die nachher, wie du gerade sagst, nur verloren hat. Geil übrigens auch, dass der HSV 0 Punkte letztes Jahr gegen die geholt hat. Damit wären wir übrigens aufgestiegen. Und der Kader ist jetzt falsch zusammengestellt gewesen von Uwe Koschinat und von Kaufmann. Du hast der Effekt des Trainerwechsels ist eigentlich auch schon verpufft, obwohl meiner Meinung nach Peter Reimers da einen richtigen Hebeln drückt. Sima Kalla, man kann sicher über eine einzelne Personalie immer nachdenken. Ich fand es auch richtig, gegen Aachen auf Körperlichkeit zu setzen. Was ich nicht verstehe, und ich verstehe es dann irgendwie doch wieder, weil ich damals, wie ich gekickt habe, auch selbst beim Abstiegskampf war, du gehst in dieses Spiel rein, voller Power, voller Werf, du machst das 1-0 und dann fällt das 1-1 und es ist irgendwie gefühlt erstmal alles weg, was du dir so vorgenommen hattest, statt einfach so weiterzuspielen. Es war ja auch nicht so, dass Aachen jetzt so ein starker Konkurrent war und hinten raus merkst du dann eigentlich fast die blanke Angst, das Spiel auch noch zu verlieren. Es war dann auch kein Dauerfeuer da. Also ich finde die Gemengenlage sehr, sehr schwierig in Osnabrück und ich habe wirklich Zweifel, ob das am Ende reicht.
Und deswegen sehe ich da auch eine gewisse lila-weiße Romantik, die ich auch verstehe, Yannick. Wir haben alle wir schätzen alle die Bremer Brücke, den VfL Osnabrück. Wir haben alle sicherlich Erinnerungen und tolle Momente dort auch erlebt, was Arbeit angeht und sowas. Aber insgesamt muss man sagen, muss der VfL Osnabrück in dieser Situation, vor allen Dingen nach einer 1-0-Führung, dieses Spiel gewinnen. Sie sollen sie ja nicht aus dem Stadion schießen, aber sie müssen dieses Spiel gewinnen. Und sie müssen auch nächste Woche am Sonntag, am Sonntag der Superlative in Köln dieses Spiel gewinnen.
Und dann gegen Essen übrigens, und das ist ein richtiges Endspiel.
Dann gegen Essen, also sie müssen eigentlich bis Weihnachten jedes Spiel gewinnen. Und das ist das, was ich ja gesagt habe. Sie müssen irgendwie gucken, dass sie den Anschluss halten, um dann etwas zu tun, was sie im Sommer nicht getan haben, nämlich richtige Personalentscheidungen treffen. Dann muss dieser Kader aufgebockt werden. Wir haben ja auch gehört, dass zum Beispiel die Mannschaft hat gar keinen Mannschaftsrat. Wo kommt das denn her? Also das wirkt ja so unhomogen wie, was weiß ich nicht, wie hier bei den bei Tic-Tac-Toe am Ende, als sie sich getrennt haben. Ja, also der VfL Osnabrück, die Wahrscheinlichkeit, dass sie absteigen, liegt bei 80%. Jetzt braucht es ein lila-weißes Wunder. Das kann man schaffen an der Bremer Brücke. Es ist aber eben halt ein Wunder nötig. Und um dann mein Plädoyer zu schließen, Koshinat, Kaufmann, das wären auf jeden Fall die fettesten Namen, die diesen Abstieg dann sozusagen in sich tragen. Also das, gerade was die unhomogene Zusammenstellung des Kaders angeht, das sucht schon so ein Stück weit... Ja, ist schon beispielhaft im Negativen.
Ja, entscheidend wird im Winter sein, dass man da einfach klar definiert, wer sind die Spieler, denen wir jetzt das Vertrauen schenken müssen, wer ist das Gerüst, wer geht voran, ob das jetzt Spieler von extern sind oder auch intern in der Mannschaft, ob man noch jemanden dazu holt, ist ja auch klar, dass da sehr viel umstrukturiert wird, aber das muss klar definiert werden und auch kommuniziert werden und dann wird das durchgezogen und dann ja, kannst du eine Münze werfen, entweder bleibst du
also,
dran oder
aber ich bin schon bei Straße, du musst zumindest im Winter noch in einem Nah-Punch-Bereich sein, um überhaupt noch was, also 8, 9 Punkte ist schon viel. Also wenn du, sagen wir mal, auf 6 verkürzen kannst, wo du weißt, ein Sieg und die anderen verlieren, dann bist du bei 3. Das ist dann für mich so ein Nahbereich. Aber ich meine, das Programm ist einigermaßen machbar, auch noch bis zur Winterpause. Ich hab auch das Gefühl, das Dach fehlt da über der Osttribüne.
Das kannst du wirklich.
Ja, das ist ein anderes Stadion auch, muss ich sagen. Gestern, ich stand so schön da in der Sonne. Das war ja, du hast gesagt, geh raus, sonst kriegst du Sonnenbrand. Danke, Yannick, nochmal. Ja, es ist. Ich habe das Gefühl, die haben das auch irgendwie alle so, ist das bei allen angekommen, dass es Überlebenskampf ist für einen Verein, der noch nie niedriger als dritte Liga gespielt hat. Also ich empfinde es so, dass du gerade als Verantwortlicher auch die ärmste Sau da bist, fast als Trainer. Reimers versucht viel. Ich habe gestern eine Mannschaft gesehen, die alles versucht hat. Das, also kann ich überhaupt nichts sagen. Aber das ist schon ein tiefes Problem im Kopf einfach.
Aber dieser letzte Glaube, ein Spiel zu gewinnen, der geht natürlich auch irgendwann flöten, weil eben dieser Trainereffekt, den du angesprochen hast, den hatten sie durchaus ja. Sie haben dann 2 gute Spiele gemacht. In München war das und zu Hause gegen Saarbrücken. Da haben sie aber jeweils nur einen Punkt geholt und waren wirklich irgendwie auch nah dran am Sieg. Und wenn du da aber dann nicht mal den Dreier holst und dieses Erfolgserlebnis
doch hast einen haben sie geholt mit ihm.
Ja, ja, bei diesen beiden Spielen meine ich jetzt. So, dann trägst du das immer weiter, dass du denkst, ah, vielleicht reicht es dann wieder doch nur zu einem Unentschieden und dann selbst bei einer Führung ziehen sie das Ding nicht und dann geht immer wieder ein Stückchen weiter weg und das macht natürlich was mit dem Selbstbewusstsein.
Ja.
Plus die Tatsache, dass sie alle nicht damit gerechnet haben, da unten drin zu stehen und die Situation nicht kennen und vielleicht immer noch glauben, wir waren auch letztes Jahr noch zweite Liga, natürlich steigen wir nicht nochmal ab.
Und abschließend würde ich, glaube ich, dazu sagen, dass die Herren, die da im Kader sind und die keine Lust haben, wirklich da zu spielen, die sollte man dann auch wirklich vielleicht.
Aber das war gestern auch keiner da, der keine Lust hatte. Und ganz am Ende muss man dann leider auch sagen, Yannick hat mich auch nochmal darauf hingewiesen, weil ich es erst gar nicht gesehen hatte im Live, es sind dann manchmal auch die Kleinigkeiten, also wie dieses Tor für Aachen fällt, bei allem Respekt, Aachen ist ja eine Mannschaft, also man sagt immer, die schießen keine Tore, aber die sind dann in Bielefeld, haben die ruhig weitergespielt, dann Torwartfehler jetzt auch, das darf man nochmal anerkennend sagen, aber ich meine, der schießt dem den Ball, dem Struh jetzt gegen seinen Schienbein oder Knöchel und der fliegt da hinten rein, das sagt ja selbst Reimers am Anfang, das ist einfach auch toll gemacht, weil das sieht ja fast aus, als wenn er dem im Außenriss
hat. Er hat es gar nicht gesehen, genau, dann haben wir es ihm gezeigt. Und
es
dann,
ist schon, da passt im Moment auch vieles leider, einfach läuft auch gegen dich, das muss man auch mal festhalten.
Übrigens auf der anderen Seite bei Alemannia Aachen, da müssen sie sich natürlich auch mal fragen, mit dieser Torhüterentscheidung haben sie sich überhaupt gar keine Gefallen getan. Ne? Sowohl Börtner als auch Jonen sind im Prinzip out of order. Ich glaube, Börtner hat ja ein Testspiel gegen Köln gespielt und im Prinzip auch beide Gegentreffer verschuldet. Yes. Jetzt ist Jonen wieder dabei, also das ist auf jeden Fall...
Meinst du, er wechselt jetzt wieder?
Ja, oder du musst vielleicht sogar darüber nachdenken, einen neuen Torhüter zu holen im Winter.
Das haben Becky und ich gestern auch direkt diskutiert, als der Fehler passiert ist. Ja, das ist auch ein hausgemachtes Thema von Backhaus, ja. Ne? Der die Personalie im Grunde genommen aufgemacht hat, als er dann Jonen nicht zurückgebracht hat ins Tor, als er dann wieder erholt war nach der Verletzung. Ja, und jetzt haben sie, was heißt ein Torhüterproblem? Auch gut, er kostet Punkte, ne, aktuell.
Ja, also sie haben, ich habe ihn ja gestern noch gefragt nach dem Spiel. Ich habe gesagt, ob er das nicht, also ich finde, der macht ja einen hervorragenden Job in Aachen. Es ist ja eigentlich fast alles aufgegangen, was er angefasst hat.
Die sind auch unfassbar stabil im Vergleich zu allen anderen.
Mit dem Aufstieg erstmal und so, ja, finde ich auch. Ganz große Hochachtung, aber das darf man schon mal festhalten. Der hat 2 finde ich, talentierte, gute Torhüter, die beide total verunsichert sind. Jetzt sagen sie natürlich, gestern in der 42. hält er mit dieser super Parade. Stimmt auch, musste auch sagen. Also beide sind zumindest so stabil, dass sie da nicht komplett wegbrechen. Aber das ist meiner Meinung nach eine unnötige Baustelle, die da aufgemacht wurde. Und du hast jetzt eigentlich zwei verunsicherte Keeper.
Im Tennis wäre es dann Unforced Error, oder?
Zum Beispiel.
Lass uns doch nochmal über die Tabellenspitze sprechen. Auf einmal geht es dann doch, ne, dass man gewinnt, wenn man oben steht. Cottbus verteidigt die Tabellenspitze, gewinnt, Dresden gewinnt, Bielefeld auch, unser Brücken auch. Einziges Team, was oben nicht gewinnen konnte, war Sandhausen eben im Spitzenspiel gegen Dresden. Das war ein 5:2 Statement-Sieg von Dynamo in Sandhausen. Und es hat jemand getroffen. 4-2. Stimmt, 5-2 war Aue. Genau, 4-2. Und getroffen hat ein anderer Liebling,
der Winko
von Yannick.
Winko hat
Schapina mit seinem ersten Tor.
Ja, man hat ihm auch die Freude im Gesicht angemerkt nach dem Tor, dass da richtig Emotionen frei geworden sind. War ja auch kein unwichtiger Treffer. Ich glaube, zum 3-2 hat er getroffen, also der entscheidende Treffer zum Sieg, wenn man so möchte. Und ich fand auch, das war, ich habe es auch bei uns in die Themen reingeschrieben, das ist für mich schon ein Statement-Sieg von Dynamo, weil wir haben letzte Woche, du hast vor allem kritisiert immer, ja, man gewinnt relativ spät in der letzten Minute, auch gegen schwache Mannschaften zu Hause. Aber man zieht eben noch das Spiel oder man spielt unentschieden und hat jetzt immer diesen Faktor Mentalität bei sich, dass man halt die Spiele nach Rückstand noch gewinnt oder dass man eben punktet. Da ist Dresden halt top in der Liga und das ist ein Faktor, den Dynamo letztes Jahr nicht hatte. Die hatten nicht diesen Punch hinten raus, die haben den Kampf nicht angenommen. Und ich finde, das ist eine Stärke, die Dresden richtig gefährlich macht. Vor allem haben sie jetzt gegen Sandhausen dann auch einen direkten Konkurrent gewonnen. Also mit Dresden ist weiterhin zu rechnen.
Ja, nächste Woche spielen ja die beiden direkten Aufsteiger gegeneinander. Ja, du hast dich ja festgelegt, ne? Dresden gegen Bielefeld. Also.
Am Sonntag der Superlative. Ja. Und außerdem sieht man mal, was Liebe alles erreichen kann. Ne? Mit Liebe ist alles möglich. Schapina, frisch geheiratet. Ich glaube, in der Länderspielpause. Böder, frisch Papa geworden. Zum ersten Mal gespielt als Vater. Also es sind ja Glücksgefühle, die dann dafür sorgen, dass Dynamo Dresden mit Liebe und Verstand da das Spitzenspiel gewinnt. Wie es übrigens auch geht, dass nicht nur Liebe setzt Kräfte frei, sondern offensichtlich auch Hass. Hansa Rostock. Ja, also die müssen ja wohl den ehemaligen Trainer nicht so gemocht haben, oder?
Ja, 4 Siege aus 5 Spielen nach Hollerbach ist schon auch ein Statement,
Statement
von der Mannschaft.
Das ist ein Statement.
Und was mir aufgefallen ist, der Haugen, Stürmer in Rostock. Ich finde das immer so geil, dass die immer so ein Fable haben für die skandinavischen Torjäger. Wer fällt mir da ein? Magnus Arvidsson? Mhm. Das hieß ja so. Ja,
Pieter. Hat doch sogar Littmann hat doch auch
Littmann. Ja, klar, aber der ist als Finne, aber die anderen, die konnten ja praktisch alle mit der Fähre von Trelleborg rüber nach Rostock übersetzen. Die hatten richtig gute Schweden.
Ja, ich finde super. Er setzt diesen
Trend. Peter Wibron.
Wenn man jetzt.
Also, Mittelfeldspieler.
Ist ja Norweger, ne? Haugen?
Haugen ist Norweger.
Der Haaland der dritten Liga. Mhm. Könnte er sich den zu entwickeln, ja.
Haugen auf dem Transfermarkt.
Und jetzt Haugen auf. Ich glaube, wir haben hier einen Gast klingelt an, oder?
Ja, ihr habt den Sonntag der Superlative schon angesprochen. Da steht nicht nur Dresden gegen Bielefeld im Fokus. Essen gegen die Löwen ist das andere Spiel. Und dann gibt es noch Viktoria Köln gegen VfL Osnabrück. Und das ist deswegen so besonders, weil zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird ein Trainer verkabelt über die komplette Spielzeit. Olaf Jansen, der Viktoria-Trainer, bekommt ein Mikro, bekommt auch eine eigene Kamera und dann werden wir die Möglichkeit haben, mal wirklich 90 Minuten lang, nicht durchgehen, sondern immer mal wieder ausgewählte Highlight-Situationen zu hören, was denn dann ein Trainer so sagt. Ein bisschen was kriegt man so auch immer mit, aber alles ja nicht. Also das dürfte hochinteressant sein. Und weil wir erstmal ihn auch nochmal fragen wollen, wie das denn jetzt am letzten Wochenende war mit der Niederlage in Wiesbaden, ist er bei uns zu Gast im Podcast bei 4:3. Hier ist der Cheftrainer von Viktoria Köln, Olaf Jansen.
Ja, hallo zusammen.
Morgen.
Moin, moin.
Guten Morgen.
Wie ist die Laune? Das Wochenende ist ja nicht so gut gelaufen. Die Niederlage in Wiesbaden, da warst du ja nicht so glücklich. Bisschen verdaut das Ganze?
Wie die Laune ist, ja, ist ja noch gar nicht so lange her. Die Laune ist beschissen. Kann ich nicht anders sagen. Wäre auch komisch, wenn es anders wäre. Weil natürlich auch wieder die Umstände sehr besonders waren. Im Prinzip inhaltlich viele Sachen wirklich klasse gemacht und drei Eigentore geschossen, mehr oder weniger. Also zwei faktisch und das erste haben wir nun auch mehr wie aufgelegt. Das ist in der Konstellation natürlich schon, ja, tut schon weh. Alles andere wäre eine Lüge.
Kannst du uns einmal mitnehmen, wie das dann so läuft nach dem Spiel am Sonntagabend? Wann ist Abpfiff? 21.30 Uhr? Wann ist man dann zu Hause? Wann stehst du wieder auf? Ich habe eben gesehen, Segafredo trinkst du morgens. Sehr gut. Schon mal Qualitätskaffee.
Ja. Ja, das war jetzt in dem Fall ja ein Auswärtsspiel. Ja, nach dem Spiel versucht man natürlich, die Jungs da irgendwo abzuholen, kurze Einordnung von den Dingen, die passiert sind. Dann haben wir, ja, glaube ich, 2 Stunden Busfahrt gehabt, wo man noch so ein paar Sachen mal durchdenkt, mit seinem Trainerteam spricht. Ich glaube, ich war dann so gegen 1 in der Nacht zu Hause, habe meinen PC angemacht, mir das Spiel in Ruhe angeguckt und dann um 3 das Licht ausgemacht.
Aber ist er eigentlich wirklich nur Trainer unter sich oder geht man auf so einer langen Busfahrt dann auch schon mal nach hinten, nochmal zu einem Spieler und spricht mit dem schon mal 1-2 Sätze oder lässt man die dann erstmal völlig in Ruhe?
Ja, ganz unterschiedlich, ne? Also so wie du es beschreibst, ja, kommt auch vor. Also wenn man so das Gefühl hat, ja, man muss in den einen oder anderen Spieler nochmal genauer reinhören, wenn was ja besonders negativ war oder wie auch immer, also wenn man als Trainer das Gefühl hat, naja, ich gehe mal in den Austausch mit dem Spieler nicht, ich will nicht, dass die jetzt so ins Bett gehen und grübeln und das bis morgen dann verdauen, sondern gibt's vielleicht das ein oder andere Thema, was man dann besser direkt klärt, war aber jetzt in dem Fall jetzt am Wochenende nicht der Fall, weil ja, die Jungen schon noch zu sehr in diesem Spiel waren, in diesen Emotionen.
Aber zu einem hätte man ja gehen können. Sehr hart, Semi Güler, das ist ja eine fantastische, also eine verrückte Geschichte auch. Den hast du reingebracht, Viertelstunde später macht er sein 9. Joker-Tor. Also viel gab es noch nie. Was hat der denn, also wie funktioniert das? Warum ist der immer sofort heiß? Warum ist das so ein fantastischer Joker?
Ja, also ich sag mal, ich glaube, das fängt zuerst mal im Kopf an. Weil Sammy eine unheimliche Energie mitbringt, eine unheimliche Fokussierung auf den Moment. Ich glaube auch, dass er, klar, wenn er dann im Laufe des Spiels eingewechselt wird, natürlich eine absolute Frische hat, logischerweise. Und diese Gier, die er hat, ne? Ich meine, das ist sicherlich ja deutlich zu erkennen. Er hat einfach diesen Torinstinkt, der will zum Tor, egal wie. Ich glaube, diese Komponenten machen ihn aus und sind natürlich froh, dass wir den haben.
Olaf, gestern diese Niederlage, ich habe so das Gefühl, das ist im Moment gerade so ein Trend. Ihr habt einen wahnsinnig guten Saisonstart gehabt, gegen alle Prognosen. Spielt auch weiterhin gut, aber habt so jetzt so eine Serie auch zu Hause gegen die Energie. Da habt ihr Chancen gehabt, die nicht reingemacht. Gestern, wie du sagst, viele Dinge richtig gemacht, wieder keine Punkte angefahren. Und eigentlich lebt man ja punktemäßig auch von dem Saisonstart. Aber wenn man jetzt mal drauf guckt, sind es nur noch 4 Punkte nach unten. Ihr habt immer gesagt, es wird eine schwierige Saison, aber wie schwierig ist das für dich und auch die Mannschaft? Denn das Schlimmste ist ja eigentlich, wenn du gut spielst, aber keine Punkte holst.
Ja, also ich glaube, dass das Entscheidende ist der Umgang damit. Das heißt also, das habe ich gestern auch nochmal im Kreis gesagt, ne? Also am Ende kriegen wir das, was wir verdienen. Ja, und da muss man klar sagen, wenn wir uns die Tore dann selber reinschießen, ja, und vorne unsere Möglichkeiten, die wir haben, nicht machen, dann haben wir es auch nicht verdient, Punkte zu haben. Und dem muss man sich natürlich stellen. Im gleichen Atemzug aber diesen Kontext zu behalten, dass wir bei uns bleiben, bei unserem Spiel bleiben, nicht zweifeln, sondern weiter in den Themen bleiben, weiter an den Dingen arbeiten und vor allen Dingen das so geschlossen wie möglich zu machen. Also da auch jetzt nicht die Spieler, die halt jetzt die Fehler gemacht haben. In der letzten Woche gegen Cottbus warst du im Tor, der sich einen reingeworfen hat, wo das Spiel dann dadurch 1-0 verlieren. Da ist wichtig, dass wir da auch zusammenstehen, zusammenhalten das aushalten. Denn das ist auch das, was ich den Jungs auch gesagt habe vor der Saison. Und das ändert sich auch nichts. Du schaffst, also die Mannschaften schaffen es, die einfach leidensfähig sind, die mit schwierigen Momenten in der Lage sind, gut umzugehen. Und da haben wir im Prinzip ja von der Weltplatz 1 bis 20 alle Mannschaften in der Verlosung, die immer wieder dann auch genau vor diesem Problem stehen.
Aber ihr wart ja bisher eigentlich tabellarisch immer relativ entspannt unterwegs. Dann fällt ja wirklich vieles auch leichter. Wenn jetzt so die Tendenz so ein bisschen nach unten geht und man guckt auch mal zum ersten Mal nach unten, wird das dann mehr Arbeit für dich, dann da auch aufzupassen, dass die Spieler nicht mit dem Denken anfangen oder zu viel nachdenken, dass Leichtigkeit verloren geht?
Ja, also grundsätzlich habe ich Spieler gerne in meiner Mannschaft, die denken. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ja, ich meine, das gehört ja dazu. Ich meine, die Tabelle ist nun mal der Maßstab in unserem Sport. Die lügt auch nicht, die Tabelle, sondern die spiegelt den Moment wider. Ich glaube aber nicht, dass es so ein großes Thema ist, weil natürlich geht es dann nach Tabellenplätze, aber ihr wisst ja selber am besten, wie die Punktabstände sind. Ich glaube, wir haben mal durchgerechnet, wenn Saarbrücken am Wochenende nicht gewinnt und wir gewinnen, wären wir Sechster gewesen. Also von daher war uns das auch immer bewusst, dass diese Abstände da sind. Und wenn wir eine Serie haben, wo wir keine Spiele gewinnen oder wenig Spiele gewinnen, dass es dann in der Tabelle runtergeht. Und das ist jetzt der Fall. Aber am Ende des Tages zählt die Tabelle am 38. Spieltag und alles andere sind im Moment auch da.
Bevor wir jetzt gleich vorausblicken, weil der Elefant steht ja so ein bisschen im Raum, nächste Woche wirst du verkabelt, der Sonntag der Superlative steht ja bevor. Ich will nochmal zurückblicken auf gestern, war ja schon ein besonderer Tag in der dritten Liga, wenn zwei Trainer entlassen werden, Dotschef in Aue und Unterberger in Unterhaching. Wie nimmst du sowas als Trainer auf? Hast du da so ein Stück weit Mitleid mit den Kollegen? Lebt man das irgendwie mit oder wie hast du diese Nachricht aufgenommen?
Natürlich. Ich meine, jetzt nicht aufgrund jetzt vom Wochenende, sondern ich denke, es ist ja auch ein Teil meiner Beweggründe, warum ich gesagt habe, ich bin dabei, ich sitze im Boot bei der Verkabelung, weil ich finde, dass es sonst ein paar Dinge einfach auch angeschoben werden müssen. Und da ist ein Teil, dass er ein Stück weit eine Lanze brechen möchte für den Job als Trainer für unseren Berufsstand. Denn komme ich jetzt darauf zurück, denn das ist ja klar, dass das Geschäft, das Business immer nervöser wird. Ich glaube, ungefähr die Hälfte meiner Kollegen, die schaffen noch nicht mal eine Saison Trainer zu bleiben. Das ist sicherlich ein sehr für mich unhaltbarer Zustand. So sehe ich es da auch. Und das war eben auch ein Beweggrund, dass die Menschen das mal nachvollziehen können, was so in 90 Minuten da abgeht, ob dann Trainer nur dasteht und zuguckt oder wie viele Entscheidungen ein Trainer innerhalb dieser 90 Minuten treffen muss an der Seitenlinie, unter maximalen Druck und Emotionen und der Geschichte des Spiels. Dass die Menschen einfach ein Gefühl dafür kriegen, was wir Trainer da einfach leisten. Und da ich das weiß, war ich jetzt auch nicht hoch erfreut, dass Bubble jetzt nicht mehr in Aue ist. Die Geschichte ist sicherlich dann nochmal spezieller, wie sie gelaufen ist. Ja, ich will die auch gar nicht weiter kommentieren. Steht mir auch nicht zu, aber da waren natürlich dann schon ein paar Sachen dabei, die für uns Trainer dann nicht so schön war. Marc war erst kurz im Geschäft, in Anführungsstrichen, macht mit meinem Co-Trainer gerade seine Fußballlehrer-Lizenz. Da tut es mir natürlich am Ende des Tages leid, dass er nicht diesen Hachinger Weg, er ist, glaube ich, 15 Jahre da gewesen, dass er den nicht mehr mit begleiten darf.
Da blicken wir jetzt nach vorne, du hast es jetzt schon angesprochen, die Verkabelung, das ist natürlich was im Trainerkollegium schon auch ein bisschen, also die haben schon jetzt ein bisschen Respekt vor deiner Entscheidung, zum Beispiel, da wollen wir uns mal einen anhören, Mitch Kniert, der das gesagt hat zu der Idee, dass Olaf Janssen verkabelt wird.
Ich finde die Idee super, ich glaube, es macht auch genau der richtige Trainer, der immer entspannt ist, der immer locker ist und wenn er mal ausrastet, verzeiht man es ihn auch. Bei mir könnten dann auch mal ein paar Worte vielleicht fallen, die nicht so cool gewesen wären, deswegen sollen das lieber andere machen.
Hat er den Ball schön zu mir gespielt, top.
Aber was glaubst du denn, wie das sein wird? Es ist ja ein bisschen wie bei Big Brother, da vergessen die Leute ja auch irgendwann, dass Kameras eingeschaltet sind. Glaubst du, hast das die ganze Zeit im Kopf oder ist es dann irgendwann vergessen und du bist so wie immer?
Fange ich mit dem Letzteren an. Das halte ich, anders kann es gar nicht sein bei mir. Ja, also wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann bin ich in meinem Tunnel. Dann versuche ich meinen Job so gut wie möglich zu machen und vor allen Dingen bin ich dann total bei meiner Mannschaft. Also da braucht sich keiner Gedanken machen, dass ich jetzt mir einen Kopf mache, weiß ich nicht. Dann muss ich jetzt anders verhalten. Übrigens ist da der Sonntag gegen Osnabrück ja kein Freundschaftsspiel, sondern das habt ihr euch top ausgesucht, sondern da wird's ja richtig zur Sache gehen. Also da mache ich mir gar keinen Kopf. Wie gesagt, die Gedanken, die ich mir im Vorfeld gemacht habe, waren eher die: Olaf, kannst du was tun? Kannst du was bewegen mit den Dingen, die dann da passieren? Eins habe ich ja gerade schon gesagt. Ein anderer Beweggrund waren auch die Fans, die im Übrigen ja unser ganzes Business am Ende des Tages auch finanzieren. Ja, auch denen ja ein Gefühl dafür zu geben, die Möglichkeit zu geben, mal einen Trainer beim Coaching 90 Minuten zuzuschauen, vor allen Dingen auch zu hören, was macht er da, was sagt er da. Und am Ende des Tages ist ja jeder Fan auch irgendwo Trainer. Und von daher sage ich, ja, da kannst du den Fans auch was ein Stück weit was zurückgeben. Nochmal ein Tick mehr hinter die Kulissen zu schauen, was so ein Trainer alles leistet. Und ja, also von daher, ihr merkt schon, also ich freue mich darauf, ja, am Ende des Tages vor allen Dingen auch auf meine eigene Analyse. Die hat er mit gerade auch angedeutet. Also der schildert mich ja jetzt so als Lamm und mir wird da nichts rausrutschen und keine Ahnung. Das ehrt mich, aber ich weiß, das trifft nicht, ist nicht 100% die Wahrheit, sondern da gibt es auch Momente, wo ich dann hinterher sage, ui, da warst du halt drüber, ne? Das gehört halt auch dazu.
Olaf, ich hatte gestern auch Heiner Backhauser Mikrofon, der hat auch gesagt, großen Respekt vor dir, dass du das machst. Er glaubt, dass ihm da zu viele Kraftausdrücke rausrutschen würden. Gab es denn auch Trainer in der Liga oder auch übergreifend, du kennst ja auch viele in der ersten und zweiten Liga, die sich bei dir gemeldet haben und geschrieben haben, Mensch, du hast aber Mut. Gab es vielleicht auch mal Kritik oder finden die das alle positiv?
Gemeldet hat sich keiner, aber ja, nun den Kollegen, die ich dann seitdem feststehen, dass ich das mache, getroffen habe, die haben eigentlich ähnlich argumentiert. Also klar, um das Thema kommt man ja nicht rum, sondern die, natürlich haben die mich drauf angesprochen und eigentlich ähnlich jetzt, wie einer oder Mitch gesagt haben, auch reagiert. Das, aber wie gesagt, das verstehe ich auch, ne? dass da viele erstmal ein Fragezeichen haben, warum macht er das und so weiter. Ein paar Sachen habe ich ja jetzt auch erklärt, warum ich das tue. Und ja, ich weiß, es ist ein Stück weit auch natürlich auch eine Herausforderung, sich auf dieses Feld zu begeben. Am Ende des Tages, glaube ich, sind die Argumente und die Dinge, die hoffentlich dann am Ende auch rauskommen, die ich auch gerade beschrieben habe, sind die mir wichtiger als sozusagen dieses Risiko nicht einzugehen, sondern es hat mich mehr motiviert und ich bin mehr davon überzeugt, dass am Ende des Tages mehr positive Dinge übrig bleiben als negative.
Dann darfst du jetzt zum Schluss noch was wünschen. Wir sind in der Weihnachtszeit. Du bist der Erste, die Premiere der Verkabelung. Wer soll denn der Zweite dann sein? Lass dir irgendeinen aussuchen aus den ersten drei Ligen. Wen möchtest du gerne mal hören?
Franz Wunderlich.
Ja, das habe ich mir mal zufällig vor zwei Wochen auch angeguckt. Der war ja auch mal verkabelt. Das ist ja auch legendär sozusagen. Also von daher... Ja, wen würde ich mir wünschen? Ja, ich würde einfach sagen, weil der Mitch sich so fein aus der Sache rausgezogen hat, mir den Ball zugespielt hat, spiele ich den sehr gerne nach Bielefeld zurück und da bin ich mal sehr gespannt.
Dann fangen wir mal an, ihn zu überreden. Vielen Dank. Wir sind sehr gespannt auf den Sonntag, auf die Verkabelung, auf das Spiel und wünschen bis dahin eine schöne Woche und
gute Vorbereitung.
Bis Sonntag, eine gute Vorbereitung, genau.
Ja, wir sehen uns. Macht's
bis
gut.
Bis dann, Olaf.
Mach's gut.
Ciao. Tschüss. Tschüss. Olaf. Tschüss.
Ah, herrlich, Olaf Janssen, dein Nachbar, ja, Tobi. Seht ihr euch gleich noch?
Vielleicht laufen wir uns im Supermarkt oder beim Bäcker oder beim Friseur über den Weg.
Weiß ich nicht genau. Weil Yannick vorhin so kritisch geguckt hat, ich meinte natürlich, also das 9. Joker-Tor von Viktoria Köln, das 8. von Güler. Ich weiß nicht, ob ich mich da falsch ausgedrückt habe, aber...
Aber meint ihr, wir kriegen Mitch Kniat überredet, auch sich nochmal verkabeln zu lassen?
Ja gut, also muss
am
er
Ballermann.
Ja...
Im letzten Spiel, wenn der Aufstieg schon feststeht, ja, wenn es nur noch so eine Ehrenrunde ist, dann muss er das machen lassen.
Ich glaube übrigens, also ich finde es super, dass wir das machen, aber ich glaube nicht, dass du als Trainer das aus dem Kopf rausbekommst, dass du verkabelt bist.
Das sehe ich anders, weil selbst wir, die auch ständig mit Mikrofon rumlaufen bei so einer Übertragung oder im Studio oder so, da vergesse ich auch nach 5 Minuten, dass ich so ein Ding angesteckt habe. Dann gehst du aufs Klo und stehst da und pinkelst.
Aber das ist was anderes, weil es für dich, also für dich ist das etwas Normales. Ich glaube, als Trainer, natürlich, wenn du jetzt vielleicht in der 92. Minute den entscheidenden Treffer machst oder kassierst, dann vergisst du das vielleicht. Aber ich glaube, dass du es nicht ganz aus dem Kopf rauskriegst. Finde es trotzdem total interessant, weil, wie er sagt, es wird ja nicht nur, wie reagiert der, sondern was muss der eigentlich alles machen? Da muss ein Spieler gewechselt werden, dann sprichst du dich ab, wer passt da und so. Das finde ich vor allen Dingen sehr interessant.
Wir werden uns. Du wirst dich ja darum kümmern, Janik. Ja. Lass uns doch mal rein. Janik, du bist der wichtigste
kaum
Mann.
Kaum Druck, ja. Ich merke das ja schon. Ich sitze, ich betreue.
Verkabelst du, Olaf?
Ich betreue die ganze Sache, ja. Ja, bin mal gespannt, wie das läuft.
Also, machst du die Sendung oder betreust du
das? Nee, ich betreue nur das. Ich betreue nur das. Das heißt, wenn ich das voll gegen die Wand fahre, weiß ganz Deutschland, okay, ich war's.
Das heißt, du hörst aber auch wirklich die kompletten 90 Minuten lang alles
genau,
mit.
Genau, ja.
Das ist schön. Das
ich hätte es, wie gesagt, auch geil gefunden, wenn man direkt Franz Wunderlich noch mitverkabelt hätte.
Ach, herrlich. So.
Ja, das aber erst am nächsten Sonntag.
Ja. Haben wir schon gesagt, Sonntag der Superlative?
Ja, genau. Haben wir schon gesagt.
Aber wir haben ja fast nicht gesagt, das Essen gegen 60 ist ja der Start. Ne?
Ja, doch, habe ich eben.
Achso, hast du auch gesagt.
Auch
Fabi Klos ist da mit dabei. Ja. Mit mir. Wer ist der andere von euch? Ist da noch jemand da?
Nee. Nein, ich sitze bei Olaf Jansen im Ohr. Na gut.
Vorher noch, vor dem Sonntag der Superlative, ist der Dienstag der Superlative, zumindest für Arminia Bielefeld, DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Und ich glaube, da geht was. Denn Arminia ist gut drauf, Freiburg hat jetzt zwar auch wieder gewonnen, aber also so wie die Arminia am Freitagabend gespielt hat, Janik und ich waren ja da, das war schon ordentlich.
Ja, total stabil. Also ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, Freiburg ist ein Scheiß los, das wird es wohl gewesen sein. Seit Freitag bin ich wieder besserer Dinger. also die Stärke von Arminia ist ja ganz klar die Defensive. Spielen häufig zu null. Die Heimstärke ist zurück. Die Alm kann, glaube ich, so einen Pokalfight entfachen. Wo ich ein bisschen Schwierigkeiten sehe, ist, wenn man das schon so anschiebt im Vorfeld, dann erwartet das auch jeder. Und das ist dann schon irgendwie was sich auf die Mannschaft legt und was hemmen kann.
Ich sehe 5%. Also ich finde, Freiburg ist mit das beschissenste Los, was du kriegen kannst. Weil wenn du dir mal anguckst, der SC Freiburg seit 5 oder 6 Jahren, die gewinnen in der Bundesliga jedes Spiel gegen die Mannschaften, die unter ihnen stehen. Die können nicht ganz nach oben in die Champions League, weil sie gegen die Trosten 3 oder 4 verlieren. Da wird keiner irgendwas unterschätzen. Die wollen nochmal ins Pokalfinale zurück. Also ich glaube, das ist auch ein ganz anderes Kaliber als Union Berlin, weil Union Berlin tut sich brutal schwer. Die können gar keinen Fußball spielen und pressen. Kann Bielefeld auch. Nein, das sage ich jetzt mal ganz hart. Aber Freiburg hat schon enorme spielerische Klasse, auch allein Griffe oder sowas. Also ich glaube, das ist ein ganz schweres Los. Und ich sehe da, also im Pokalspiel immer kann das mal so laufen, mal eine Standardsituation, Abwehrkampf. Aber ich sehe leider wenig Chancen.
5% finde ich wenig. Aber Bielefeld hat Waffen.
Freiburg hat zum falschen Zeitpunkt wieder ein Spiel gewonnen. Vor dem Gladbach-Spiel wäre besser gewesen.
Da muss man aber dazu sagen, zu Hause gegen Gladbach, da gewinnt Freiburg einfach immer. Das musst du
obwohl ausklammern. Gladbach nicht schlecht gespielt hat.
Historisch ist das so. In Freiburg holt Gladbach nichts.
Finanziell natürlich auch wichtig für Bielefeld. Die haben jetzt gefühlt 1,5 Millionen schon eingenommen. Gewinnen sie jetzt am Dienstag nochmal 1,6 ungefähr obendrauf. Das ist schon...
Aber du hast eines richtig gesagt. Man sollte jetzt, auch Bielefeld ist eine Spitzenmannschaft der dritten Liga, die spielen gegen eine fast Spitzenmannschaft der ersten Liga. Man sollte nicht erwarten, dass Wunder permanent reproduzierbar sind.
Aber wäre doch schön.
Natürlich.
Hör mal, wir als Drittliga Liebhaber werden natürlich der Arminia die Daumen.
Aber die Arminia ist ja eigentlich auch kein Drittliga-Club, das muss man auch sagen. Minimum Zweitliga.
Einen habe ich noch übrigens.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Ganz kurz nochmal, um was aus der Vergangenheit mit aufzuräumen. Das ist nicht Christoph Daum in dem Jingle. Das ist Joachim Hopp, glaube ich. Also ohne jetzt.
Das stimmt.
Das ist, glaube ich, erst Fabi Klos und dann...
Dotschef ist auch mit drin, oder?
Ich habe nur Klos und Hopp erkannt.
Das kann man doch jemanden fragen, der das gemacht hat. Jesus Christus.
Das muss auf der Packung noch draufstehen, bei den Zutaten.
Ist wahrscheinlich auch die KI, die das gemacht hat.
Ja. Die Frage der Woche. Könnt ihr uns einschicken über unser 4:3-Handy? Nummer steht in den Shownotes. Fragt uns irgendwas rund um die dritte Liga, wo ihr davon ausgeht, das wissen die nie. Noch hat keiner geschafft, uns zu knacken. Jetzt positiv formulieren. Mal gucken, ob es heute gelingt mit dieser Frage der Woche.
Der Bobfahrer war halb. Ne?
Ja.
Moin Jungs, hier ist Michael Augustin. Wir haben uns das eine oder andere Mal bei der Arbeit gesehen und ich höre euch manchmal beim Laufen. so wie eben auch. Aber ich habe ein Problem mit euch. Wenn ich nicht mehr laufe, wenn ich schon am Ziel bin, dann lauft ihr noch. Ich komme da nicht hinterher. Ich pack das nicht. Besondere Grüße gehen raus an Jannik Barkic. Den habe ich neulich in Freiburg getroffen, in einer Situation, die eigentlich nichts mit Fußball zu tun hatte, dann aber irgendwie doch. Fragt ihn am besten selbst mal, wo das war. Und beim Laufen gerade eben ist mir dann diese Quizfrage eingefallen. Darin geht es um den SC Freiburg. Welcher Spieler aus dem aktuellen Bundesligakader des SC Freiburg hat die meisten Drittligaspiele absolviert?
Boah, erstmal vielen Dank, lieber Michael, ist auch Kollege und Kommentator von Magenta Sport. Grüße. Der verkleidet sich hier als Hörer, sneakt sich hier als Hörer rein. Das ist natürlich. Und erstmal müssen wir wissen, was habt ihr denn in Freiburg gemacht, Janik?
In welchem Saunaclub war das?
Das hört sich jetzt total verboten an.
Oh. Ganz kurz.
Es klingelt, da kommt die Antwort.
Alles klar. Ich war ja für RTL in Freiburg bei einem Länderspiel und es ist echt witzig gewesen. Ich war morgens laufen an der Dreisam. Morgens um 7, Sonne geht gerade auf, total schönes Wetter, kann man auch total toll laufen gehen Richtung Dreisamstadion. Und wer überholt mich da? Kollege Augustin.
Me and my Auge.
Genau, und das Witzige ist, wir haben uns gefühlt zweimal im Leben gesehen, einmal da in Freiburg und einmal in Katar, als wir uns ganz spontan über den Weg gelaufen sind in irgendeinem Mall, als wir einen freien Tag hatten. Also den sehe ich eigentlich immer nur irgendwo bei Großevents und dann auch nur spontan. Deswegen hat Spaß gemacht, wir sind dann die Runde zusammen zu Ende gelaufen. Hat ein gutes Tempo. Ich würde sagen, nächstes Jahr Halbmarathon ist gesetzt bei ihm in Hamburg.
Toller Kollege übrigens auch von der ARD, das muss man auch dazu sagen. Und mit einer Frage, die wir, glaube ich, aber beantworten können.
Ja, ich hab direkt zwei, drei Namen im Kopf gehabt. Ich glaube, die ist schwieriger, als man glaubt.
Ich find die Frage schwierig.
War die meisten Spiele, ne? Nicht die meisten Tore, oder?
Genau, die meisten Spiele in der dritten Liga. Also jetzt schmeißen wir erstmal ein paar Namen rein, ja?
Genau.
Adubolo,
ganz
Röhl.
Genau. Ganz genau, der hat bei Ingolstadt damals, ne?
Aber die haben auch... Ja, sag mal.
Was ist weil er jetzt getroffen hat, sage ich jetzt mal Hüller.
Was ist zum Beispiel mit Rosenfelder?
Ja, Tubolo hat schon 2 Jahre Stamm gespielt, ne? Wo der hat auch lange Zeit verletzt.
Aber die Frage ist natürlich auch die
aber es könnte auch ein älterer sein, also sowas wie Höfler oder Höhler.
Ganz genau.
Boah, das ist natürlich.
Tobi gerade reinwirft, die jetzt, wir gucken jetzt direkt auf Freiburg 2, was in den Jahren war, aber es gibt ja Spiele, die haben vorher auch Drittliga, die haben sich hochgedient zum Beispiel, ne?
Hochgedient.
Ja,
finde ich.
Ja, also deswegen, mir ist ja jetzt nur eingefallen, weil er jetzt eben.
Ich hätte jetzt auch direkt Adubolo gesagt, aber ich glaube, das stimmt nicht. Also
glaube ich auch nicht. Höhler, wie lange hat Höhler, weiß ich nicht, bei Sandhausen hat er auch gespielt, ne? Mhm. In der dritten Liga.
Was sagen wir, Höhler oder Adubolo?
Ja, wir müssen erstmal gucken, wer hat denn die 2 Jahre, als die jetzt in der dritten Liga waren, durchgespielt im eigenen Stall? Das war Adubolo.
Wer ist da, Rosenfelder?
Rosenfelder hat der.
Ich glaube, Adubolo hat mehr Spiele.
Glaube ich auch wahrscheinlich. Ne? Mhm.
Ich glaube mal, der hat 60, 65 Drittligaspiele, Adubolo. Der war jetzt auch, glaube ich, nicht großartig verletzt.
Ja, doch, der war eine Zeit lang auch mal raus. Ja.
Was mit Kübler? Der hat doch auch mal dritte Liga gespielt, ne?
Das ist eine tricky Frage.
Ja, die ist. Muslia hat.
Ich fände es geil, wenn wir nicht auf Adubolo gehen, sondern auf Höhler.
Aber Muslia hat auch wenig Drittliga.
Ja, klar, mit dem KSC hat der ja gespielt.
Ja, genau,
ne?
Klar. Natürlich. Ja, also Muslia ist zum Beispiel auch einer, den ich in die Verlosung mit reinwerfen würde.
Ja, und jetzt? Müssen wir das abstimmen, oder wie?
Also ich bin dafür, dass wir keinen nehmen, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch in der zweiten Mannschaft
ist. Also keinen offensichtlichen.
Genau.
Dann Höhler.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Michael Augustin so eine Frage stellt. Das wär zu einfach.
Dann Höhler oder Muslia? Was sagst du, Beggy?
Ich habe nur den Namen reingeworfen. Ich möchte, dass die beiden Granden abstimmen. Hier auf der
gegenüber. Ihr seid doch die beiden Granden.
Muslia, der war doch nur Ersatzspieler.
Dann Höhler. Komm.
Dann machen wir Höhler.
Gut. Höhler. Hier kommt die Antwort von Michael Augustin.
Die Antwort ist Lukas Höhler. Ja! 64 Spiele, 21 Tore in der dritten Liga. 63 dieser 64 Spiele hat er für die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 gemacht und ein Spiel auch für die zweite des SC Freiburg. Macht's gut, Grüße aus Hamburg, tschüss.
Geile Frage, boah, Michael
nicht,
Augustin.
Nicht verkehrt die Frage, wirklich.
Schön.
Und wir wussten es wieder.
Wahnsinn. Also ohne Scheiß, ich sag das jetzt mal ganz ehrlich, wir sind einfach der beste Podcast der Welt. Man kann uns einfach nicht schlagen. Und ich habe Jannik Barkic noch nie so jubeln gesehen wie gerade.
Ja, wirklich. Hier gewinnst du nicht die Millionen.
So hat er gejubelt, als der Adventskalender aus Aue angekommen ist.
Ungefähr so habe ich gejubelt.
Boah, das war ein guter Einstieg hier in den Podcast. Boah, ich habe so richtig mitgefiebert. Und er hat noch nicht mal letztes Mal so gejubelt, wie wir Zweiter beim Quiz geworden sind, weil wir sind einfach nur Zweiter geworden. Ne?
Höhler, das war geil. Stark von dir, Tobi.
Ja, dann haben wir es doch für heute, oder? Wenn es am schönsten ist, soll man ja aufhören. Insofern wünschen wir eine schöne Woche.
Ja.
Und hören uns nächste Woche wieder.
Wo seid ihr denn unterwegs?
Ach so, das auch noch.
Ja. Ich mache am Samstag die Drittliga-Konferenz mit Steven Ruprecht, freue ich mich drauf. Mhm. Und am Sonntag dann Essen 60 mit Fabi Klos.
Schön. Ich bin die Woche bei der Sportschau und darf dann am Sonntag zum Höhenberg fahren und sitze dann
an den Turntables
von Olaf Jansen.
Ich mache am Freitag das Topspiel Fair gegen Saarbrücken und bin am Sonntag beim zweifachen Europapokalsieger beim HSV im Volkspark. HSV gegen Darmstadt.
Wer wird neuer Trainer? Wird Bruno?
Der schöne Bruno. Könnte damit leben. Obwohl der Zauberer Merlin ist ja jetzt auch groß im
Pavel Dotschew wäre auch frei.
Ja, okay,
Tobi, wo bist du?
Dortmund-Wiesbaden. Dortmund-Wiesbaden am Samstag. Ich weiß gar nicht mit wem, aber irgendeiner wird schon da sein.
Ja, ein guter Kollege wird es sein.
Ja. Dann vielen Dank und bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Keine Einschätzung.